In meinem Freundeskreis bin ich zu 100% transparent. Also es gibt eigentlich da keinen, der das nicht weiß. Meine Geschwister wissen es auch, meine Eltern nicht.
Hoffentlich hören die nicht den Respublika-Podcast, dann wird es blöd. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Respublika-Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts und in der heutigen Folge reden wir sehr lange und sehr ausführlich über Sex. Ich habe mich mit der Sexarbeiterin Aya Velasquez getroffen. Aya heißt bürgerlich eigentlich anders, sie hat Anthropologie studiert und ist aber auch noch High-Class-Escort-Dame bei Hetera, einem Vermittlungsservice, der sich definitiv im höherklassigen Segment orientiert. Aya hat aber auch eine Zeit lang in einem einfachen Bordell gearbeitet und wird mir und euch jetzt gleich sehr ausführlich von ihrer Arbeit und auch von der Geschichte, wie sie dorthin gekommen ist, erzählen. Für diesen Podcast habe ich mir folgende Strategie überlegt, denn ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich keine Vorurteile gegenüber Prostitution oder der einzelnen Prostituierten, aber auch generell diesem Gewerbe gegenüber hätte. Ich glaube aber, dass das vermutlich jedem so geht und habe deswegen ganz klar für mich entschieden, ich werde einfach jetzt jedes dumme Vorurteil, was mir durch den Kopf geht, dann auch völlig unverblümt ihr einfach entgegenknallen. Und es muss sagen, es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Erstens war Aya da auch super cool mit und sie wusste auch schon ein bisschen Bescheid, in welche Richtung ich dann gerne gehen möchte. Und was ich generell bei Prostitution spannend finde, dass es sowohl extrem feministisch sein kann, aber auch extrem antifeministisch. Also wir merken in der öffentlichen Wahrnehmung, dass da so zwei Pole sich gegenseitig bekriegen und beide eigentlich tendenziell in die richtige oder in dieselbe Richtung wollen. Aber ich glaube vermutlich einfach eine andere Auffassung von Sexualität dann noch im Raum steht oder die letztendlich das ist, was dort verhandelt wird und dann weniger die befreite oder die einzelne Rolle der Frau überhaupt. Und genau aus diesem Spannungsfeld dieser polarisierenden feministischen Orientierung fand ich es sehr spannend, auch noch mit ihr darüber zu reden, zumal sie auch sehr politisch engagiert ist. Das werdet ihr auch merken, wenn ihr sie bei Twitter, wenn ihr ihr bei Twitter folgt. Und was ich tatsächlich, also ich musste, muss auch ehrlich sagen, dass für mich das Interview ganz schöne Augenöffner war, nochmal so ein kleiner, also so das Hirn einmal so auf links gedreht und viele Ansichten, die ich da auch da hatte, mich nochmal, also auch nochmal sehr bestätigt darin gesehen habe, mich zu irren oder vielleicht auch spießiger zu sein, als ich es denke. Ich glaube, ich würde mich durchaus auch schon als tendenziell sexuell da auch sehr offenen Menschen auch wahrnehmen oder zumindest offener als der allgemeine gesellschaftliche Durchschnitt. Aber auch ich habe natürlich dann jetzt bei der Vorstellung, oh Gott, jetzt was ich eine engere Freundin von mir oder vielleicht auch sogar eventuell jemand, dem ich irgendwie romantisch nahestehe, entscheidet sich jetzt zur Prostitution. Da wäre auch, glaube ich, für mich erstmal ein gewisser Gedankengang zu gehen. Wie weit kann ich das für mich, also wie weit ist das für mich nachvollziehbar oder im strebenswert. Schon da kommen wir an den Punkt, was hat es mich überhaupt zu interessieren, wenn jemand anderes entscheidet, er verdient Geld damit, dass er sexuelle Dienste anbietet. Aber ich glaube, da ist genau, ich glaube auch genau so diese Bruchstelle, die wir da gesellschaftlich haben. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe einfach gerne Sex generell und habe auch überhaupt kein Problem mit wechselnden Geschlechtspartnern, ich glaube, schon da ist einfach ein ganz fundamentaler Unterschied zu jemandem, der vielleicht einfach Sex überhaupt nicht diese Bedeutung generell beimisst, also für den es vielleicht auch dieses Verlangen nicht so ausschlaggebend ist und nicht so im Vordergrund steht. Und aber auch, wir noch eine sehr, also auch ich ja aus bürgerlichem Haushalt stammt, wenn auch mit Künstlereltern, so da generell auch, glaube ich, schon mal offener als dann andere. Aber das bürgerliche Idealbild einer guten Beziehung ist natürlich immer noch ganz klar monogam. Man heiratet irgendwann, man bekommt Kinder und ich glaube auch gerade in einem höheren Alter will man vielleicht dann noch nicht immer diese Unsicherheit haben, diesen Stress, den ja auch eine offene oder eine geöffnete Beziehung dann auch mit sich bringt. Und ich glaube, dass da eben genau dieser Knackpunkt ist. Wir haben auf der einen Seite ein Bürgerbild, was Sexualität Sexualität jetzt nicht generell negiert oder ins Abseits stellt, aber doch als sehr exklusiv und was etwas sehr Intimes und was sehr Eigenes auch doch ansieht. Also wenn ich mit jemandem Sex habe, dann hat es ja ist es ja eine wahnsinnig intensive Bindung, die bei diesen beiden Menschen durchaus entstehen kann, aber auch nicht zwangsläufig entstehen muss. Und wenn jemand halt sagt, naja, ich habe einfach Sex und bekomme dafür Geld, ist es selbstverständlich für jemanden, der dann noch so ein, sagen wir, ein engeres Gewertekorsett dann anhat, definitiv eine Provokation und nimmt natürlich dann auch für viele so einen gewissen Reiz und eine gewisse Romantik daraus. Also, wie gesagt, ich habe mich jetzt eine Stunde mit Aya unterhalten, das hören wir gleich im Anschluss. Ich habe eigentlich ja immer den Plan, meine Interviews so auf eine Stunde knapp zu begrenzen. Es hat in dem Fall einfach nicht geklappt, weil wir so ins Quatschen gekommen sind. Wir haben danach noch ewig gequatscht. Also wir hätten wahrscheinlich einen 3-Stunden-Podcast machen können. Meine große Empfehlung auch noch an Aya selber, ich weiß, dass du zuhörst, überleg dir wirklich einen Podcast zu machen und da offen und locker drüber zu reden und die Leute zu informieren. Denn ich glaube, mit Öffentlichkeit, mit Transparenz schafft man generell immer Akzeptanz. Und dazu sind Sex-Podcasts, soweit ich weiß, die erfolgreichsten Podcasts. Das war auch für mich überhaupt der Grund, überhaupt jetzt mal hier eine Sex-Folge zu machen. Also ich gehe jetzt davon aus, dass die völlig durch die Decke geht und ich in 3 Tagen weltberühmt bin. Also, Aya, wie gesagt, denk darüber nach, ob das für dich eine Idee ist. Ansonsten, wie gesagt, an meine Hörer und HörerInnen, folgt Aya bei Twitter. Generell informiert euch über die Arbeit von Sexarbeitern. Also ich habe das auch nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Erstens, wie selbstverständlich das ist und auch wie gut vernetzt die Gruppierung inzwischen ist, wie stark sie sich aber auch allgemein für politische und gesellschaftliche Veränderungen einsetzt. Also auch sowohl Aya als auch, also gehe ich zumindest von aus, viele andere in der Bewegung sind doch dann eher dezidiert links, sind auch in der Umweltschutzbewegung aktiv. Wir wissen ganz genau, dass wir unserem derzeitigen Leben und Wirtschaften nicht weiter auf diesem Planeten, also dass wir damit unseren Planeten auf lange Sicht vermutlich ruinieren werden. Daher sowieso immer generell sympathisch, wenn sich stigmatisierte Gruppen innerhalb einer Gesellschaft zusammenschließen und für eine große und ganze Sache kämpfen. Aber bevor wir jetzt dahin gehen, erst noch ein paar kleine Infos zu mir und dem Podcast. Wie ihr merkt, der Podcast läuft jetzt wieder flüssig alle 2 Wochen. Das ist schon mal sehr schön, dass ich jetzt einfach gerade wieder die Zeit habe, dann auch regelmäßig eine Folge zu machen. Ich bin auch immer wieder überrascht, dass ich dann manchmal am Anfang der Woche denke, ach scheiße, ich muss ja brauchen eine Folge bis in einer Woche und dann klappen die und die Sachen nicht. Und dann hat es auch immer doch geklappt. Also ich habe Aya, glaube ich, am Mittwoch angeschrieben, am Donnerstag haben wir mal kurz telefoniert und jetzt am Samstag aufgenommen. Also zack, perfekt, hat sofort funktioniert. Ich habe aber auch noch ein paar andere schöne Neuigkeiten und zwar bin ich jetzt beim Tagesspiegel, das hatte ich davor schon erzählt, aber ich bin jetzt soweit erstmal fest, dass ich jetzt einen Job dort bekommen habe. Ich bin jetzt Online-Redakteur und sitze im Newsroom rum und stelle Online-Meldungen auf die Website und mache die ein bisschen schick und suche ein Foto rein und darf aber auch selbst recherchieren, also darf auch selbst richtig aktiv werden. Es ist schon eher technischerer Job, also man macht ein bestimmtes Handwerk, was getan werden muss, aber auch da sind einem gewisse Freiheiten erlaubt und nicht nur erlaubt, sondern auch gern gesehen. Generell verfährt der Tagesspiegel, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass es in vielen anderen Redaktionen ähnlich läuft, doch sehr nach dem Prinzip einfach mal ins kalte Wasser schmeißen und gucken, wie er sich so schlägt. Ich hoffe, dass ich bis jetzt mich einigermaßen gut schlage. Es ist alles noch sehr neu und noch sehr aufregend und ich lerne natürlich noch sehr viel. Und wie ich einen guten Online-Header schreibe, das kommt, glaube ich, auch einfach mit der Zeit. Bis jetzt habe ich auch noch den Eindruck, dass das alles ganz gut soweit klappt und ich bin einfach nur wahnsinnig glücklich, dass das alles so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, vor 2 Jahren irgendwie noch Schauspiel machen wollen. Jetzt habe ich 2 Jobs im Journalismus und kann jetzt mit Lug und Trug, so geht's richtig sagen, dass ich Journalist bin. Also, wie gesagt, es läuft soweit alles gut. Ich bin da guter Dinge und bin jetzt beschäftigt und mein Studium, ja, das ziehe ich so mit einer halben Arschbacke durch. Dafür, ich arbeite da einfach auch generell lieber, als mich nur theoretisch mit Sachen zu beschäftigen. Und in der Uni gibt es leider doch sehr wenig praktischen Bezug und erst recht kein kreativen Output, den man da irgendwie ausleben kann. Und solange ich jetzt aber irgendwie beschäftigt bin und ich meine, ich sitze halt einfach dort dann rum und habe Kontakt zu Leuten und kann halt Sachen schreiben und darf auch eigene Themen setzen, das ist schon mal sowieso gut. Ein kleiner Erfolg, den ich auch noch zu verkünden kann, ist, dass durch meine Recherche die Klimawandel-Leugner-Konferenz von Eike jetzt sich vermutlich einen neuen Ort suchen muss. Ich hatte vor 2 Monaten dann einen Text drüber geschrieben, dass die sich in einem NH-Hotel in München eingemietet haben. Da waren sie tatsächlich auch schon letztes Jahr. NH ist, glaube ich, ein relativ bekannte und zumindest sehr große Hotelgruppe aus Spanien. NH fand das auch nicht so toll und hat sich dann auch so halb entschuldigt und meinte, ja, und natürlich sind uns die Positionen bekannt, die gehen überhaupt nicht mit unseren Wertvorstellungen des als Hotelgruppe auch überein. Und tatsächlich hat dann aufgrund dieses Artikels hat sich dann auch Protest in München formiert. Es hat sich die Umwelthilfe München hat sich dort eingeschaltet. Es gab eine Flashmob-Aktion von Aktivisten, die ins Hotel gegangen sind und Flyer verteilt haben, Lieder gesungen haben, dabei friedlich geblieben sind. Das ist sehr wichtig zu erwähnen. Es ist weder Gewalt noch auch nicht verbale Gewalt angewendet worden. Und haben darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Verein dort auftreten wird und seine Konferenz abhalten wird. Jetzt gibt es natürlich dann diese Riesendebatte um Meinungsfreiheit und Meinungsäußerung. Und ich kann tatsächlich schon grundlegend nachvollziehen, dass sich da manche Menschen wirklich auf den Schlips getreten fühlen und denken, hä, warum können jetzt nicht einfach diese Menschen dort ihre Konferenz abhalten und einfach das sagen, was sie sagen möchten? Wie auch so, ja, das können sie auch und das werden sie auch weiterhin tun. Ich gehe davon aus, dass sie sich dann in einen anderen Ort einmieten werden und dann können sie das dann abhalten. Aber ich sehe es dennoch als eine Aufgabe von Journalismus, über ganz offensichtliche, also sehr offensichtliche Verwerfungen aufmerksam zu machen. Und davon jetzt abgesehen, dass die inhaltlichen Punkte von Eike oder von Klimawandelleugnern generell sich in so vielen Punkten logisch widersprechen und nicht mit aktuellen Forschungsständen zu vereinbaren sind, ist es eben auch sehr wohl Aufgabe, dann also auch darüber zu berichten, dass andere Leute Blödsinn erzählen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir wissen, die Zeit ist jetzt knapp bemessen, wir haben nicht mehr so viele Möglichkeiten, die Klimakatastrophe noch abzuwenden und die Zeit tickt da unweigerlich nach unten, ist es wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen oder darauf aufmerksam gemacht werden, dass es Menschen gibt, die diese Entwicklung ganz offensiv torpedieren wollen und da auch mit Blödsinnsargumenten arbeiten, einfach nur, weil sie wissen, dass es Aufmerksamkeit erzeugt. Ich glaube, man kann sich nach einer eingehenden Beschäftigung mit Klimawandel fragen, man kann nicht zu dem Urteil kommen, den gibt es nicht oder es gibt ihn schon, aber wir Menschen haben darauf fast überhaupt keinen Einfluss, denn das ist einfach ein falscher Fakt und die CO2-Theorie wird dann gerne auf, also da geht es ja dann häufig schon los, Eike ist dann der Meinung, es gibt überhaupt keinen Beweis für die CO2-Theorie, also dass die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre zu einer Erhitzung des Planeten führt. Das ist einfach Bullshit und ich halte es tatsächlich für eine große Errungenschaft auch der Presse, dass man das dann auch so genau so schreiben darf. Und wenn die Leute dann beleidigt aufheulen, kann ich immer noch daran erinnern, es gibt keine staatliche Repression. Also das sind letztendlich alles dann Proteste aus der Zivilgesellschaft, die da greifen und die darauf aufmerksam machen und ihnen auch diese wunderschöne Konferenz jetzt verhageln. Was anderes wäre es natürlich, wenn ein Politiker, wenn ein Staat oder generell, wenn die Polizei dort vorbeikommt und diese Versammlung auflöst, dann ist das eine Form von unterdrückter Meinungsfreiheit. Aber Meinungsfreiheit bedeutet nun mal auch, dass ich äußern darf, dass ich die Meinung von wem anders nicht nur schlecht finde, sondern auch für gefährlich finde. Und dass meine Recherche dazu geführt hat, dass jetzt das nicht in einem NH-Hotel stattfindet, ist natürlich erstmal super schön und ein Erfolg. Aber mir ist auch klar, dass das Problem damit nicht behoben wird, denn die Menschen das weiterhin gehen und das vielleicht toll finden und diese Ideen verbreiten, das bleibt natürlich trotzdem noch. Und ich werde weiterhin da alles dafür tun, dass zumindest die Leute wissen, wer spricht dort, warum spricht er dort und was sind dort die Motivationen dahinter. Und bei Eike, also Eike ist das Pendant zum Heartland-Institut, das ist ein Think Tank in den USA, die auch ganz klar darauf hinarbeiten, dass der Klimawandel als Quatsch im Gedächtnis bleibt. Sie haben laut eigener Aussage auch Trump sehr stark dazu beeinflusst, das Pariser Klimaabkommen zu verlassen. Also dort sind halt eben Vereine wie Eike, also in den USA sind Vereine wie Eike bereits tief in den Institutionen drin und genau davor habe ich eben hier in Deutschland ja wahnsinnig Angst. Und tatsächlich bin ich dann lieber ein bisschen zu früh, zu alarmistisch als zu spät und deswegen, wie gesagt, ja, das war jetzt der kleine Exkurs in Richtung Klimawandel und meinen Job beim Tagesspiegel. Jetzt reden wir aber endlich wieder über Sex und das tun wir jetzt zu zweit. Ich übergebe an mich selbst und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, ciao. So, ich sitze auf einem vergoldeten Sofa und neben mir sitzt
Aya Velasquez, hallo.
Hi Aya. Aya, was machst du beruflich?
Ich bin Sexarbeiterin. Manche sagen auch High-Class-Escort, aber ich mache ja nicht nur High-Class-Escort. Ich arbeite auch im Studio Lux, hier sitzen wir gerade. Fahre quasi also zweigleisig und Sexarbeiterin ist auf jeden Fall ein Begriff, auf den ich mich einigen könnte.
Prostitution ist sozusagen dann das Grund oder das Hauptgewerbe dafür. Ich bin auf dich gestoßen über Twitter. Du hattest da einen kleinen Thread gemacht, wo du erzählt hast, wie du mit dem Finanzamt Kontakt hattest und es so ein bisschen komisch wurde und ein komischer Spruch gedrückt wurde. Erstmal generell, wie bist du zur Sexarbeit gekommen? Also wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen, ich will in diesem Gewerbe arbeiten? Weiß nicht, hast du Abitur gemacht und dann gesagt, das ist es, da möchte ich auf jeden Fall hin? Oder wie kam es?
Also ich glaube, wie bei vielen ist natürlich Geld erstmal der primäre Faktor gewesen. Und ich habe angefangen in meinen 20ern während des Studiums, also ziemlich klassisch. Habe damals in einem Bordell gearbeitet und dann gab es eine längere Pause, weil ich bin zwischendurch Mutter geworden. Habe geheiratet und bin auch jetzt noch in dieser wunderbaren Familie und habe mich dann aus der Ehe heraus entschieden, damit wieder anzufangen.
Aber nur mal zum Start. Also was war denn der erste Kontakt in die Rotlichtbranche oder in das Milieu generell?
Ja, das war im Prinzip der Gedanke, dass ich sowieso ja privat ganz viel Sex habe. Und man spürt diese Anerkennung, die man bekommt die ganze Zeit. Also so, man spürt, dass es ein gewisses Machtvehikel auch ist, das man über Männer hat, ganz klar. Und dadurch, dass dieser ständige Druck auch an einen herangetragen wird, von wegen können wir nicht, wollen wir nicht, also es entstehen Begehrlichkeiten, es ist, glaube ich, ein naheliegender Gedanke dafür, einfach mal Geld zu verlangen. Es ist ja auch ein sehr ermächtigender Gedanke. Ja? Also dann, wenn man eh schon viel Sex hat, dann auch noch Geld zu verlangen, ist ja besser, sozusagen. Und es war auch so ein bisschen Flirt, würde ich sagen, mit der Unterwelt. Also manche Frauen haben das mir gegenüber mal beschrieben als Rotlichtfetisch. Und darauf könnte ich mich auch verständigen, also dass es sowas gibt, in der Tat. Anfang 20 hätte ich das jetzt nicht so genannt, aber das ist tatsächlich so eine gewisse Faszination fürs Rotlicht, eine Neugierde, einfach wissen wollen, wie läuft das ab, wie fühlt sich das an. Und es gibt halt auch Frauen, die genau das anmacht. Das gibt es übrigens auf der Kundenseite ja auch. Also dieses zu einer Prostituierten gehen ist an sich schon irgendwie erotisch aufgeladen. Man macht was Verbotenes. Also es ist irgendwie eine gewisse Antistruktur. So. Und das hat mich gereizt. Das hat mich sehr, sehr interessiert.
Aber es war schon bei dir so, dass sozusagen zuerst die Erkenntnis kam, okay, ich habe einen ausgefalleneren Sexualtrieb oder Sexualgelüste als andere Menschen und dann kam erst der Beruf oder es war nicht andersrum? Du bist ins Rotlichtgewerbe irgendwie gestolpert und hast dann gemerkt, oh, das kann ja sogar Spaß machen.
Ich glaube, zuerst habe ich einfach viel Sex gehabt in meiner Freizeit und hab dann ab einem bestimmten Punkt überlegt, willst du weiter kellnern? Willst du weiter diese blöden Jobs machen, wo du einfach mal für 6,50 Euro und nicht mal ordentlich Trinkgeld schuftest?
Das war noch vor Mindestlohnzeiten, ne?
Das war noch vor Mindestlohnzeiten, ganz genau. Ich habe auch schon für 5,50 Euro gekellnert.
Ich habe schon vielleicht für 5 Euro gekellnert.
Okay.
Hardcore unterboten.
Ja, genau. Das war alles noch vor dem Mindestlohn, ganz genau. Ja, natürlich ist der finanzielle Aspekt ein starker Faktor, ein starker Pull-Faktor, ne? Und man berechnet sich auch einfach gewissermaßen so seinen Marktwert. So, ich bin Anfang 20, sehe gut aus, es ist ein Kapital, warum nutze ich das nicht? Wenn du jetzt moralisch keine Bedenken hast, also von wegen, das ist böse, das ist schmutzig, Sex ist ekelhaft, Sex mit fremden Menschen ist ekelhaft. Also wenn du diese Stereotype jetzt nicht im Kopf hast, dann ist es ja erstmal kein besonders abwegiger Gedanke. Ich meine, heutzutage haben die Leute Sex über Tinder, OkCupid. Es gibt eigentlich da kein Stigma mehr, viel rumzuvögeln, jedenfalls nicht in Berlin.
In Berlin auf gar keinen Fall. Ich glaube, im Kaff könnte es schon noch mal ein bisschen anders dann irgendwie rüberkommen. Aber einfach ganz konkret, also wie schafft man generell erstmal mit dieser Szene in Kontakt zu kommen? Also ich könnte mir halt vorstellen, dass man da auch dann irgendwie höllisch aufpassen muss, weil man eben dann sich vielleicht auch schon so ein bisschen entscheidet, ist das jetzt die seriösere Form des Gewerbes oder ist es die unseriösere Form? Also wie bist du in die Situation gekommen, dich zu prostituieren und zu sagen, super, das ist doch mal ein Job?
Damals bin ich im Ausland auf die Idee gekommen, als mir wirklich auch das Geld ausgegangen ist. Und ich war in Rio und ich habe die jungen Damen dort gesehen. Ich habe Typen gedatet, die mich nicht bezahlt haben. Und es waren junge Frauen dabei. Und ich habe im Laufe der Zeit gecheckt, dass die Geld bekommen. Ich fand das unfair.
Das ist krass.
Ja, genau. Also ich habe einfach sowas freiwillig gemacht. Ich hatte einfach Lust drauf, in einem schönen Hotel am Strand zu wohnen. Und ich habe dann schon in Brasilien damit geliebäugelt, aber dann dachte ich, nee, das ist mir echt ein zu hartes Pflaster und habe gedacht, wenn du das machst, dann wieder, wenn du zurückkommst. Mhm. Und als ich dann wieder in Berlin war, war das so, nee, das ist vielleicht doch irgendwie ein bisschen krass, weil natürlich ist es ein Einschnitt ins Leben und man hat auch, es gibt ja diesen Spruch, einmal Nutte, immer Nutte. Also sozusagen, man ahnt schon, dass es ein Stigma ist, was dann möglicherweise anhaften kann. Und das ist dann eben keine Entscheidung, die man auf die leichte Schulter nimmt. Und damals, was das erleichtert hat, war ein AB eines Bordells, das es damals gab, der eben so ganz sachte und ganz einfühlsam für die Frauen konzipiert worden war. Also eine Nummer, wo man anonym anrufen konnte. Und die haben da einfach mal dir so ein kleines Briefing gegeben, worum es da geht, welche Umsätze so möglich sind, wie so ihre Kunden sind, dass du Freiheiten hast, immer Nein zu sagen, wenn dir irgendwas nicht passt, dass du keinen Gast nehmen musst. Also sehr einfühlsam für die Frauen. Der Laden selbst, muss ich sagen, war dann so, naja, eine Sache für sich. Den gibt's auch heute nicht mehr. Der wurde wegen Steuerungenauigkeiten dann irgendwann geschlossen. Und ja, das war sozusagen einfach mein Einstieg. Also aus heutiger Sicht einfach zu schlecht bezahlt. Also es war eine nette Atmosphäre. Es war ein toller Puff mit Hälfte Ossi-Mädels. Also das gibt's heute gar nicht mehr. Also das hat sich auch demografisch einfach ein bisschen verschoben. Und ja, das war sozusagen mein Einstieg.
Würdest du sagen, dass man aber genau bei diesem Einstieg auch aufpassen muss? Also ich sag mal, so in meinem Kopf habe ich jetzt das schäbige Golden irgendwas, wo man schon beim Vorbeigehen irgendwie Angst hat, man fängt sich jetzt hier sonst was ein und dann halt, ich sag mal, den gehobeneren Service, also wo man merkt, okay, hier ist ein gewisser Luxus, hier ist ein gewisser Standard gehalten. Muss man da als junges Mädel auch aufpassen, in was für ein Etablissement man sich da direkt bewirbt? Also gibt es auch Leute, die das schamlos ausnutzen?
Also ich glaube, es gibt grundsätzlich sehr, sehr vieles in der Sexarbeit. Es ist ein sehr komplexes Thema und es gibt ganz, ganz unterschiedliche Arbeitsorte, Arbeitsbedingungen. Das kann ich nicht so richtig runterbrechen, aber ich habe immer nur in guten Läden gearbeitet. Also ich wurde nie unter Zwang gesetzt, ich musste nie irgendwas tun, ich musste nie einen Gast annehmen, den ich nicht wollte. Also das Einzige wirklich, was ich an Bordellen im Prinzip zu bemängeln habe, ist, dass die Preise zu niedrig sind. Und zwar überall. Also die Dienstleistung müsste einfach aufgewertet werden. Es müsste mehr kosten, einfach mit einer Frau Sex zu haben, weil das ist was Wertvolles. Egal wie oft sie es schon gemacht hat, ist es was Wertvolles.
Was sind da so die Preise? Also was würdest du dann sagen, ist Dumping? Das darf man auf gar keinen Fall annehmen?
Also das ist was sehr Individuelles, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich finde so, jetzt im Bordell momentan bekommst du ja die halbe Stunde. Also in den besseren Läden kostet die ja 60 Euro im Grundpreis. In den besseren Läden. Die halbe Stunde.
Das könnte ja sogar ich als Student mir leisten.
Ja, selbstverständlich. Na, da kommt noch die Zimmermiete dazu, die ist dann 40-50%. Mehr als 50% dürfen die Bordellbesitzer nicht nehmen, ist auch gut so. So, aber das ist dann auch schon mal ein bisschen mehr, aber es sind überschaubare Preise, natürlich. Und ich finde halt überschaubar in dem Sinne, ja, sozusagen für mich würde sich das nicht mehr lohnen, im Bordell zu arbeiten. Das ist, auch wenn ich einen gewissen Fetisch habe und es auch irgendwie spannend ist, also alleine diese verruchte Erfahrung und das mich schon damals sehr, sehr gereizt, aber nicht sozusagen unter diesen finanziellen Gegebenheiten.
Du hast ja schon gesagt, du bist im High-Class-Escort-Service unterwegs, also der ganz gehobene Stil, wo es wahrscheinlich auch nicht mehr um 100 Euro geht, sondern um sehr viel mehr. Also ich habe auch die Preise direkt angeguckt auf der Website, war dann so, okay, gut, das ist da ist dann bei mir auf jeden Fall definitiv Schluss. Wie bist du dann dahin gekommen, beziehungsweise wie war dann der Übergang von, ich sag mal, Standard-Puff hin zu High-Class-Escort?
Ne, das ist ja alles sozusagen in meiner zweiten Karriere gewesen, nach meiner Mutterschaft und der Familiengründung und all dem. Da habe ich mich ja ganz langsam wieder rangetastet und habe erstmal nur einmal im Vierteljahr irgendwo gearbeitet in einem Etablissement. Und dann habe ich ein Spiegel-Online-Interview mit der Salome Balthus gelesen, der Chefin von Hetera, die war damals anonym noch unterwegs und da gab es einen Spiegelreport, der hieß das anonyme Jobprotokoll. Und dann hat sie von ihrer Agentur erzählt und ich habe gedacht, das ist es. Das ist es. Das ist wirklich, wie ich mir das eigentlich auch immer vorgestellt habe, wie es sein müsste. Also als ein Akt der Selbstermächtigung. Also wenn du dich zu so hohen Preisen anbietest, dann ist es ja so, dass die Leute, die sich über dich erheben wollen, dass die dich eigentlich gar nicht bezahlen könnten. Das heißt, de facto stehst du ja eigentlich schon fast wieder ein bisschen über ihnen. Und das fand ich irgendwie eine sehr, sehr ermächtigende Geste, einfach zu sagen, ja, ich prostituiere mich, aber es ist teuer. Weil das ist unser Wert. Wir haben alle studiert, wir sprechen alle mehrere Sprachen und das fließt mit ein. Wir müssen ja gehobene Konversationen betreiben, den gesamten Abend lang.
Also das heißt, das sind dann eben also nicht nur auch, sag mal, wohlhabendere Menschen, auch durchschnittlich dann höher gebildetere Menschen, mit denen du dann mit denen du dich dann triffst.
Ja, also im Escort definitiv. Also da ist es mir eigentlich, begegnen mir dort weniger Gebildete eigentlich so gut wie nie. Ich bin natürlich ja noch im BDSM-Studio und da ist es durchmischter. Mhm. Ja, aber ich mache auch hier nur einen Tag die Woche, das heißt, sehr überschaubar.
Das geht noch, das hält man dann aus, wenn es drauf ist. Du hast ja schon gesagt, du hast Frau, du bist selber Frau, aber du hast Mann und Kinder. Wie ist es möglich, diesen Beruf zu vereinbaren? Also ich erinnere mich. Achso, ein Kind. Ich erinnere mich aber auch noch, dass ich vor Jahren mal eine Dokumentation geschaut habe über das Pornogewerbe und dort eben dann auch die Frauen auch meinten, naja, ein Problem ist dann doch halt leider die Partnersuche. Und das war dann doch sehr unisono bei vielen, immer wiederkehrend, es schränkt extrem ein, wenn man jetzt wirklich jemanden kennenlernen möchte auf der Basis und man, ich sag mal, also die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr groß ist, dass derjenige dann erstmal sagt, oh Gott, nee, weiß ich jetzt nicht, ob ich das kann. Oder man auf jeden Fall so, ob ich sich darüber erstmal lange Gedanken machen muss, gerade wenn man mit sowas noch gar nicht in Berührung gekommen ist.
Ja, das ist sicherlich so, aber es bilden sich ja inzwischen auch schon parallele soziale Strukturen heraus, also weiß ich, diese ganze Poly-Szene, die Swinger-Szene. Also es gibt ja sexuelle Subkulturen, die irgendwie Sexualität viel freier auffassen und da gibt es ja auch sozusagen einen Partnermarkt. Also du musst vielleicht mal für dich die Entscheidung auch mal treffen, auch vor deinem Partner dazu zu stehen im Zweifel. Also wenn du dieses hinterm Rücken und also was ich oft erlebe, ist halt doch noch so eine gewisse Nummer aus Heuchelei, dass man dann doch versucht, das so ein bisschen hinterrücks zu machen. Das machen jetzt nicht alle, aber so, dann denke ich mir manchmal, das ist noch nicht so ein ganz dazu stehen. Und naja, also ich denke nicht unbedingt, dass ein Partner zu finden aus der Sexarbeit heraus unmöglich ist. Also man muss vielleicht anders suchen und anders rangehen. Und ja, für den ganz, ganz gut bürgerlichen Mainstream, also eine richtige klassische Mono-Ehe, ist es ja vielleicht nichts. Also ich war zum Beispiel schon polygam oder polyamor, bevor wir uns für die Sexarbeit wieder geöffnet haben.
Das heißt also auch für dich, gut klar, dass es für dich natürlich dann einfacher ist, sich dann umzuswitchen, das ist klar. Aber ich könnte mir jetzt wiederum auch vorstellen, vielleicht kennst du auch dann Kolleginnen von dir, die dann auf ein Date gehen und dann sich halt dann schon überlegen, okay, wann droppe ich das? Also wann erwähne ich eigentlich meinen Beruf? Ist das Thema dann auch?
Also ich habe es ganz, ganz am Anfang gleich gesagt und das war gut so, denn es wirkte stimulierend. Also es gibt ja auch solche Männer und solche Fetische. Und das war tatsächlich auch fast dann sowas wie, oh ja, na, dann können wir es ja miteinander probieren. Ich stehe eh nicht auf brave Frauen.
Ja gut, das ist natürlich dein Glücksgriff.
Ich weiß gar nicht, ob es ein Glücksgriff ist. Also ich denke wahrscheinlich sogar mehr Männer stehen auf wilde Frauen, Schlampen, ja, vielleicht sogar Prostituierte, als sie es vielleicht zugeben wollen, weil die sind natürlich auch stigmatisiert, wenn sie sowas zugeben. Ja,
da will ich direkt einschreiten, weil, ich sag mal, diese Begriffe Schlampe, Nutte, also du kannst die natürlich verwenden und es ist, also du bist ja dann fein raus. Also, aber warum hat es immer noch diesen durchaus negativen Touch? Gerade wenn Frauen eben viele wechselnde Geschlechtspartner haben, du in deinem Fall eben auch dafür bezahlt wirst, warum ist es bis heute immer noch drin? Bei ganz vielen Männern, nee, das ist aber eigentlich nicht gut. Oder mal anders gesagt, so der Klassiker ist ja in einer Beziehung, man ist schon ein bisschen zusammen, man überlegt, ob man sich da vielleicht öffnet, also gerade in Berlin ist das ja gerade wieder ein Riesenthema. Leute machen polyamoröse Beziehungen. Aber dann sagt halt dann der Typ, also ich möchte ganz gerne die eine dafür gehen. Und sagt sie so, ja, okay, macht, aber dann will ich aber auch. Also nee, dann nicht. Also wenn Frauen das für sich einfordern, erlebe ich doch echt sehr, sehr häufig, gerade so von Männerseite, ist dann irgendwie doch schwierig. Woher kommt es?
Ich kann natürlich nicht für die Männer sprechen, die das schwierig finden. Ich kann mich da kaum reindenken. Also sicherlich ist es noch die Vorstellung, da geht ja was in die Frau rein und da geht der Schwanz in die Frau rein. Das heißt, die muss ja danach schmutziger sein als vorher. Ja, lol. Ich meine, wenn man Gummis benutzt, warum sollte sie schmutziger sein als vorher? Aber natürlich sind das irgendwie noch so archaische Ängste, würde ich sagen, die da mit reinspielen. Und ansonsten die selbstbestimmte Frau, die jetzt sagt, Junge, das kostet, ist ja auch ein bisschen so eine Angstfantasie. Weil stell dir mal vor, das würden jetzt die jungen Frauen einfach reihenweise machen, weil sie einfach merken, ich bin super attraktiv, ich kann das. Dann ist ja im Prinzip der Partnermarkt an frei erhältlichen Frauen wird ja kleiner. Das baut ja eigentlich dann auf die Männerwelt auch einen gewissen Druck auf. Würde es. Und solange man diesen Beruf oder überhaupt Schlampe und so weiter mit einem Stigma belegt, hält man ja auch noch viele davon ab. Ja? Also ich sehe es ganz, ganz klar als einen Akt der Selbstermächtigung zu sagen, ich bin sehr begehrt und ich verlange Geld dafür, weil ich es kann. Und den Frauen dann zu erzählen, ihr seid aber schlecht und ihr seid Schlampen und ihr seid Huren und ihr seid irgendwie Outlaws der Gesellschaft, das ist, denke ich, schon das Patriarchat, was da versucht, das möglichst klein zu halten und den Markt an frei verfügbaren Frauen für sich besonders groß.
Ich sag mal, oder mal ganz provokant gefragt, wäre für dich Frauen erst komplett sexuell emanzipiert, wenn sie alle dafür Geld verlangen?
Nein.
Überhaupt könnte das jede Frau? Also glaubst du, jede Frau könnte diesen Beruf ausüben oder generell jeder Mensch?
Nein, auch nicht. Es kann nicht jeder. Ich finde, es erfordert auch eine besondere Begabung. Also meine Kolleginnen, wenn ich die so anschaue, die sind unglaublich sinnlich, erotisch begabte Menschen. Und ich bewundere, was die machen. Also auch teilweise hier die Dominas, die hier im Lux arbeiten. Das sind einfach Frauen, die über ein unheimlich großes Einfühlungsvermögen in andere Körper verfügen. Es ist nicht das Aussehen nur. Also es ist nicht nur dieses, ja, du musst jung sein, du musst hübsch sein, dann läuft das. Und wenn du dann irgendwie ausgedient bist, dann läuft das nicht mehr. So ist es nicht. Sondern es hat ganz, ganz viel damit zu tun, was für ein erotisches Wesen bist du und kannst du das transportieren? Und das sind Skills, das sind Fähigkeiten, die auch nicht jeder Mensch hat. Also es sind oft sehr, sehr, finde ich, sogar hochqualifizierte Dienstleistungen. Also wenn du gerade als Frau imstande bist, einem Mann eine langjährige erotische Fantasie auf einmal zu inszenieren, zu erfüllen, ja, das ist teilweise sehr komplex und erfordert Fähigkeiten in verschiedensten Bereichen. Psychologie, ja, Taktik, Strategie.
Ja, generell ist mein Einfühlungsvermögen, glaube ich.
Einfühlungsvermögen, klar.
Kommen wir noch mal ein bisschen zu dir. Du hast ja auch schon erzählt, du bist studiert. Du hast Kulturanthropologie studiert an der FU Berlin. Du hast, glaube ich, auch ein Startup gegründet, wenn ich richtig es gelesen habe, ne?
Ja, richtig.
Was machst du da oder was ist das für ein Startup?
Also da möchte ich nicht so ins Detail gehen, weil ich schon versuche, die private Sphäre noch so zu trennen. Mhm. Und ich möchte auch nicht gefunden werden im Netz. Mhm. So. Aber es ist ein Startup. Ich beschäftige eine Mitarbeiterin in Berlin und noch zwei im Ausland. Und natürlich kreuzfinanziere ich das auch durch die Sexarbeit. Das ist ein großer Vorteil, weil dadurch brauche ich keinen Kredit von der Bank anfragen. Also macht mich sehr viel freier in meiner Unternehmensführung. Also ich denke, das ist auch was, wofür die Sexarbeit ganz, ganz viel verwendet wird. Es ist ja, viele Frauen haben ja noch irgendwie Exit-Strategien. Also ich baue sich noch ein paralleles Business auf und nutzen das Geld natürlich dafür, für dieses Erstinvestment. Weil seien wir mal ehrlich, für was du gründen willst, brauchst du kein Geld. Also du musst was bei allen Sachen, die du in die Hand, die du angehst, irgendwie Geld in die Hand nehmen. Und ich glaube, für viele ist es einfach eine Fördermaßnahme für ihre beruflichen Ambitionen auch im Leben.
War das bei dir auch der treibende Punkt am Anfang, dass du einfach halt dich des Geldes halber einfach unabhängig machen wolltest von allen anderen Sachen und sozusagen dann halt mit deinem, sag mal, mit deiner Leidenschaft, mit deinem Hobby einfach dein Geld verdient hast?
Ja, sicherlich. Also es gibt einem schon Freiheitsgrade, als knapp 20-Jährige über 3.000 bis 4.000 Euro im Monat zu verfügen während des Studiums. Also eigentlich ist es fast eine größtmögliche Freiheit, die man haben kann. Also wir wissen ja alle, dass in dieser Welt, die so sehr auf monetären Gesetzmäßigkeiten beruht, Geld einfach Freiheitsgrade verschafft, ja.
Das ist Sicherheit zumindest erstmal, ne? Also wenn du halt wie ein paar Mille auf dem Konto hast, weißt du halt, okay, es kann schlimm werden, aber es wird nicht ganz schlimm. Ich werde zumindest nicht auf der Straße sitzen oder sowas.
Ist lustig, weil es suggeriert jetzt fast, als gäbe es Sexarbeiter, die ein paar Mille auf dem Konto haben.
Das weiß ich nicht. Da müsstest du mich jetzt aufklären, ob das so ist. An welchem Punkt gibt es dann Probleme mit deinem Umfeld? Also, wie gesagt, wir hatten es ja schon zumindest beim Dating oder bei der Partnersuche generell. Aber wie war es dann, redest du mit deinen Eltern über deinen Beruf? Redest du mit deinen Freunden über deinen Beruf? Gab es irgendwie auch schon mal Feedback von Leuten, wo du merkst, okay, damit kommen die jetzt gerade überhaupt nicht klar?
Das hat sich verändert. Also ich denke, Anfang 20 ist der eigene Freundeskreis noch nicht differenziert genug. Da sind dann Leute dabei, die haben dann plötzlich ein Problem mit dir. Anfang 30 sieht es anders aus. Da ist inzwischen der Freundeskreis schon relativ gut sortiert. Und im Prinzip habe ich sexpositive Menschen um mich herum. Das sind jetzt nicht alle Leute, die irgendwie zwangsläufig kinky unterwegs sind, aber in Berlin leben wir doch in einem sehr, sehr offenen Umfeld. Und selbst wenn die Leute selber gar nichts mit sexuellen Subkulturen zu tun haben, so haben sie dennoch eine gewisse Toleranz einfach dem gegenüber. Das heißt, ja, in meinem Freundeskreis bin ich zu 100% transparent. Also es gibt eigentlich da keinen, der das nicht weiß. Meine Geschwister wissen es auch, meine Eltern nicht.
Hoffentlich hören die nicht den Respublika-Podcast, dann wär's blöd.
Ach, weißt du, ich denke, ab einem bestimmten Punkt im Leben musst du einfach dazu stehen, was du bist, was du tust. Ich würde niemandem das zwangsläufig jetzt so aufdrücken wollen. Also Leute, die das nicht hören wollen, denen erzähle ich nichts davon. Aber ich würde im Zweifel einfach auch zu diesem Lebensweg stehen.
Ja. Also das heißt, auch sollten deine Eltern das rausbekommen, dann wäre es halt dann so. Und dann, also ich meine, irgendwie muss man sie auch dann durchziehen. Ich meine, ist das nicht vielleicht auch schon so ein bisschen komisch, wenn du irgendwie deinen Eltern nicht erzählen kannst, was du beruflich machst? Ist das nicht auch schon eine gewisse Art von Lüge, die man lebt?
Genau da ist die Frontlinie, da begegnet einem dieses Stigma. Also das Shaming passiert ja im Prinzip immer von außen. Also die Prostituierten, die ich erlebe, die sind ja sehr frei, die sind ja sehr im Reinen damit, was sie tun. Aber geschämt werden wir immer von außen, das ist immer der Blick der Gesellschaft sozusagen. Und ja, es ist bei ganz vielen, diese Bruchlinie verläuft eben oft auch in der Relation mit den Eltern, die ist ja selten ganz konfliktfrei. Und da begegnet dir natürlich auch der Blick der älteren Generation, ja, des Mainstreams. Und ich kenne da ganz, ganz unterschiedliche Beispiele. Also es gibt viele, die ein ganz lockeres Verhältnis haben, mit ihren Eltern darüber sprechen. Also wo sogar auch Eltern stolz sind, wenn das Kind einfach sich was aufgebaut hat damit, wenn es gut verdient, wenn es vielleicht noch ein anderes Business damit finanzieren konnte. Das heißt, also es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Umgangsformen. In meinem Fall spreche ich halt nicht darüber, aber im Zweifel sage ich mir auch, du erzählst deinen Eltern doch nicht, auf was für sexuelle Praktiken du abfährst. Also wir haben ja da eh eine gewisse Kommunikationsbarriere. Mit unseren Eltern reden wir nicht über intime Dinge in der Regel, weil wir es irgendwie einfach nicht wollen. Und ähnlich ist es mit der Sexarbeit. Es ist halt Teil meiner privaten sexuellen Identität. Und ich finde, ich muss mich dafür auch nicht verantworten. Also es ist genau, wenn ich jetzt ins Berghain gehe und irgendwie da nächtelang im Darkroom Spaß habe, dann muss ich mich auch nicht von meinen Eltern verantworten. Es ist einfach meine private Sexualität.
Der einzige Unterschied ist halt, dass du halt dann sagst, so jetzt Geld, bitte noch.
Richtig. Und
was ja eigentlich viel schlauer ist. So. Und die ganzen anderen Leute machen es halt für Umme.
Du hast es erfasst. Nein, ich möchte überhaupt nichts. Nein, ich möchte überhaupt... Also
ich finde diesen Gedankengang völlig logisch. Also, dass man irgendwann halt so... Also gerade wenn man es, glaube ich, einmal gemacht hat, wenn diese eine Barriere übersprungen ist, man merkt, so ist halt Sex wie immer oder ist vielleicht sogar noch viel geiler, weil jetzt halt noch so ein gewisser Kink dabei ist oder so ein gewisser Reiz.
Das ist ein Kink. Also dieser Kink, sich bezahlen zu lassen, der ist gegeben. Ich meine, es ist ja auch ein totaler Ego-Shooter, dass jemand dich so anziehend findet, dass er bereit ist, Geld hinzulegen und im Zweifel viel Geld. Also das nährt ja auch das Ego. Das kann auch zum Selbstbewusstsein verhelfen. Ich kenne Leute in der Sexarbeit, die sich vorher in ihrem Körper wirklich unwohl gefühlt haben und durch diese viele positive Resonanz dann auch gelernt haben, ihren Typ zu akzeptieren, weil sie einfach gemerkt haben, hey, da draußen gibt es ja Leute, die wirklich mich gut finden, so wie ich bin.
Generell ist es mal, glaube ich, der erste Podcast, den ich mache, der sich mit Sex beschäftigt. Ich glaube, die erfolgreichsten Podcasts sind generell Sex-Podcasts. Aber warum fasziniert uns das so? Also warum, es sind ja nicht nur wir beide, sind ja auch, glaube ich, so ziemlich fast alle Menschen um uns herum haben Sex. Das ist irgendwie auch so eine Sache, die man ja irgendwie auch sich nie so richtig vergewissert, dass eigentlich, dass es einfach so die eine der natürlichsten Sachen der Welt ist. Und trotzdem haben wir auf der einen Seite eine Faszination dafür, auf der anderen Seite dann so eine große Scham. Also es sind ja immer so diese beiden Pole, zwischen denen es kippt. Auf der einen Seite weißt du halt immer in der Werbung, wenn du dort mit Sex kommst, es läuft. In der Comedy, wenn du einen blöden Pimmelwitz machst, läuft. Die Leute lachen immer. Also das ist wirklich der absolute Klassiker. Also ich guck dir die Heute-Show an. Also immer, wenn Welke irgendeinen blöden Sexwitz macht, Leute lachen sofort. Das funktioniert einfach. Aber
ja, auch immer irgendwelche Persönlichkeiten fertig machen anhand ihrer möglicherweise großen oder kleinen Penisgröße, finde ich auch ein bisschen billig, aber zieht.
Genau, zieht, kann auch manchmal echt witzig sein. Ein gut gesetzter Pimmelwitz finde ich auch immer noch gut. Also ich lache da immer noch sehr gerne drüber. Aber gerade bei Frauen geht es ja auch dann immer, wie gesagt, in diese Abwertung. Also gerade diese Frau, die, wie gesagt, das hatten wir ja vorhin schon, wechselnde Geschlechtspartner hat, hat dann eben halt sowas, naja, es ist dann halt immer noch für viele Leute so ein bisschen schwierig. Was genau das ist, was dieses Spannungsfeld erzeugt zwischen Scham und Interesse an Sex?
Ich denke, was so die Scham, also die Scham existiert ja nur im Blick von außen, halten wir das mal fest. Die Frauen selbst, die das tun, schämen sich vor sich selbst nicht. Also jedenfalls, wenn es gesund zugeht und sie das freiwillig machen. Die Scham, die sich von außen einstellt, ist, glaube ich, die, dass man ja sich immer sich selbst dabei vorstellt. Also wenn jetzt man von Sexarbeit hört und man hat noch nie Sexarbeit betrieben, weil man ja auch ein Mensch ist, identifiziert man sich damit und stellt sich, glaube ich, ganz intuitiv einfach das vor, wie das wäre. Und es ist definitiv nicht für jeden. Es gibt Menschen, die einfach ohnehin nicht gerne viele wechselnde Geschlechtspartner haben wollen, weil sie vielleicht das Gefühl haben, doch, da bleibt was an mir hängen. Und das ist mir halt nicht angenehm. Das versaut ja einem auch dann den Spaß, den man haben könnte. Das heißt, das Problem ist, dieser Ekel entsteht, indem man sich vorstellt in dieser Situation und irgendwie denkt, ich müsste das machen. Nee, das könnte ich ja gar nicht. Will ich doch gar nicht. Und es geht ja aber nicht darum, dass du dir das an dir vorstellst, sondern bist du im Zweifel bereit, anderen Menschen das Recht zuzugestehen, das eben tun zu dürfen? Und genau, also ich denke, diese Scham entsteht wirklich aus dem, du kannst dich damit identifizieren. Du denkst vielleicht auch mal drüber nach. Ich denke, es gibt kaum eine Frau, die nicht mal damit geliebäugelt hat oder mal drüber nachgedacht hat zumindest, ja, wie wäre es denn, wenn ich Prostituierte wäre? Also das Gedankenspiel, denke ich, gibt es kaum eine Frau, die das mal gemacht hat.
Ich finde ja immer noch, dass es auf der einen Seite kannst du ja irgendwie so voll der On-Turner sein, also man kriegt dafür Geld, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es für viele auch so die Magie nimmt. Also ich zum Beispiel habe noch nie Sexarbeit in Anspruch genommen, weil für mich tatsächlich immer dieser Prozess, so ich lege dann dafür Geld dann hin, was sowas extrem, es ist halt einfach dann extrem runtergebrochen, ne? Also ich meine, da geht's ja dann, also ich meine, ich könnte ja dann der hässlichste, fetteste Mensch der Welt sein und ich lege halt dann irgendwie mein Geld dahin oder jetzt ganz, ganz, ganz billig gesagt, und dann funktioniert es ja trotzdem. Also ich erkaufe mir ja sozusagen dann die Aufmerksamkeit dieser Frau. Das nimmt ja auch, das kann ja auch durchaus den Reiz nehmen oder die Sexe oder die Erotik daraus nehmen.
Na, erstmal bei dem ersten Punkt würde ich widersprechen. Also dass du da Geld hinlegst, ist noch kein Garant dafür, dass du dort bekommst, was du willst oder dass die Frau dich überhaupt nimmt. Also ich erlebe es immer wieder, dass Gäste abgewiesen werden von Kolleginnen aus Gründen. Mhm. Und das andere ist, ich denke, dass die Dienste einer Prostituierten in Anspruch zu nehmen, auch für die Männer ein Emanzipationsprozess ist, wo man sich erstmal lernen muss, im Spiegel in die Augen zu schauen damit. Also kann ich damit leben? Ich bin jetzt einer, der Dienste einer Prostituierten in Anspruch nimmt. Kann ich damit leben? Und ich merke, dass das bei vielen so ein Prozess ist, wo sie dann nach ersten positiven Erfahrungen, die einfach menschlich ablaufen, die schön ablaufen, die warm ablaufen, sich dann diese Frage mit Ja beantworten können und einfach sagen, das ist eine gute Lösung. Also gerade, weil es mir dann auch insgesamt einfach besser geht, wenn ich für mich sorge.
Generell, wir hatten es ja auch schon ein bisschen erwähnt, Sex ist überall. Wir erleben durch Tinder, durch andere Apps, dass es auch einen ganz boomenden Markt generell dafür gibt, die Leute auch da generell lockerer werden. Ich glaube auch generell, One-Night-Stands generell jetzt auch überhaupt nicht mehr schlimm sind. Ich könnte mir noch gut vorstellen, dass es vor ein paar Jahren auch nochmal anders war. Also, dass es da nochmal eine andere Form der Ächtung nochmal gab. Einfach generell nur auf Sex aus zu sein und gar nicht auf irgendeine Form von Romantik oder Partnerschaft oder sonst irgendwas. Merkst du das in deinem Gewerbe? Also merkst du, dass es vielleicht ist, was sich das Interesse nachlässt oder die Nachfrage nachlässt?
Nein.
Das Gegenteil eher?
Ja.
Also einfach die Nachfrage bzw. das Interesse wird größer generell?
Das kann ich so nicht sagen. Das ist ja immer eine sehr, sehr individuelle Situation. Also du wirst keine zwei Sexarbeiter finden, die eine komplett identische Verdienst- und Lebenssituation haben. Also es ist immer schwer, da so pauschale Aussagen drüber zu machen, weil ich kenne ja nur meinen kleinen Ausschnitt dieser ganzen Welt. Und viele meiner Kritiker werfen mir auch vor, dass das eine sehr, sehr privilegierte Sichtweise ist, die ich habe. Ich halte dann immer dagegen und sage, ich kenne das echte Leben, ich habe im Bordell gearbeitet. Aber natürlich, dass ich jetzt irgendwie in den Luxushotels abhänge und mein Geld mit Champagner saufen und über Gott und die Welt reden und danach ein bisschen Vögeln verdiene, macht mich natürlich schon privilegierter und ja, das ist was immer wieder gerne geäußert wird, dass das meine Sichtweise eben nicht für alle gilt.
Ja, du bist ja sozusagen halt dann so in dem absoluten Luxusbereich, wo du halt auch, glaube ich, ziemlich krasse Rechte, glaube ich, auch nochmal hast für dich, also auch wahrscheinlich auch nochmal Rechte im Sinne von mit dem ja, mit dem nicht.
Also im Luxusbereich ist es so, dass wir uns erstmal mal eine halbe Stunde irgendwo hinsetzen im öffentlichen Raum, Das kann eine Bar sein, meistens die Hotelbar oder eine nahegelegene Bar. Und man sich einfach mal unterhält und ein Bauchgefühl entwickelt für die Person. Und wenn mein Bauchgefühl wirklich streikt und sagt, nein, mit dem willst du nicht intim werden, der hat es doch gar nicht verdient, dann breche ich die Nummer ab.
Das ist auch schon passiert, ja? Dass du mit Leuten so denkst, so, nee, da ist keine Verbindung da.
Ja, natürlich. Also es ist jetzt nicht häufig, ich würde sagen, vielleicht so einer von 20 vielleicht, sagen wir mal so, ja. Aber ich nehme mir dieses Recht auch immer wieder heraus und das fühlt sich dann auch jedes Mal gut an.
Also für den Typen wahrscheinlich dann nicht, aber...
Naja, ich versuche das schon so zu kommunizieren, dass ich wirklich keine Egos zerstöre. Ich sage dann meistens auch, dass ich ihn persönlich, dass ich ihn wertschätze, dass ich ihn nicht unsympathisch finde und so weiter, dass es einfach jetzt gerade ein diffuses Bauchgefühl ist, was ich nicht richtig beschreiben kann und er bitte nicht böse sein soll. Das ist, also ich möchte keine Menschen verletzt hinterlassen sozusagen in diesen Situationen.
Du hast ja auch gerade, du hast sozusagen das harte Leben auch kennengelernt, also du warst im Bordell.
Naja, so hart war es jetzt wirklich nicht.
Aber du hast auf jeden Fall auch die andere Sicht von Prostitution kennengelernt. Nun gibt es ja eben halt auch, wie gesagt, dieses Vorurteil, das war ja auch so ein bisschen hier die Masche auch in dem Podcast, ich bewerfe dich immer mit meinen Vorurteilen und du klärst mich auf. Das hat auch schon
das machst du wunderbar.
Ja, das hat auch schon bei 2, 3 Fragen wunderbar funktioniert. Nun gibt es ja immer halt aber auch, das kennst du ja noch viel besser als ich, dann diesen wirklich Schmuddelbereich. Also Bereich, wo man auch sich nicht ganz sicher ist, okay, machen die Frauen es wirklich freiwillig? Sind die jetzt hier, weil sie diesen Job gerne ausüben oder weil sie durch soziale, vielleicht auch finanzielle Zwänge da so reingepfercht werden, dass gar nicht mehr anderes geht? Oder halt so wirklich da wahrscheinlich dann wirklich so die unterste Stufe. Ich habe auch relativ lange in Schöneberg gewohnt und wenn ich dann nachts durch die Bülowstraße gelaufen bin und mir ich dann ein Mädchen irgendwie ansprechen, wo ich mir nicht sicher bin, ob die 18 sind und eher ziemlich sicher bin, dass sie unter 18 sind und dann halt irgendwie auch so 3 Wörter auf Deutsch kennen mit starkem osteuropäischem Akzent und dann fühle ich mich auch nicht unbedingt wohl. Also tatsächlich ganz im Gegenteil, sondern ich denke mal, diese armen Mädels, ich habe kein gutes Gefühl dabei, dass die jetzt hier wirklich gerne hier und freiwillig hier sind. Und aber vor allem auch, was sind das für Typen, die da hingehen? Also das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich noch viel abstoßender, dass halt dann Typen, die so diese Dienste in Anspruch nehmen und sich da überhaupt nicht fragen, wie das gerade moralisch irgendwie tragbar sein könnte. Kennst du diesen Schmuddelbereich? Gibt es den oder ist das eine Urban Legend, die sich letztendlich einfach durchgesetzt hat?
Ich würde das nie Schmuddelbereich nennen, weil ich da einfach viel zu viel Wertschätzung habe, auch vor diesen Frauen, die diesen Job machen auf der Straße. Es ist wirklich kein leichter Job. Und ich würde aber nicht davon ausgehen, dass Frauen, die du auf der Straße stehen siehst, dass die da alle unfreiwillig sind, dass die gar keine anderen Optionen im Leben haben. Also ich habe eigentlich in der Sexarbeit immer nur starke Frauen kennengelernt. Ich habe viele Osteuropäerinnen kennengelernt, Ungarinnen, Bulgarinnen, Rumäninnen, die einfach sehr genau wussten, was sie taten. Ich kann nicht für die Straße sprechen, weil ich einfach keine Frau von der Straße kenne, das gebe ich zu. Aber ich kenne viele Osteuropäerinnen, über die ja auch immer sehr, sehr gerne, so wenn immer diese ganze Stigma, diese ganzen Stigmata werden immer die ergossen, ja, und dann irgendwie auch oft dieser Armutsporno, der uns auch so von den Mainstream-Medien immer so gerne vorgeführt wird. Ich finde, das ist einfach ein wirklich nicht wertschätzender Blick auf das, was diese Frauen dort leisten. Das sind oft sehr, sehr bewusste, überlegte Entscheidungen. Also oft sehr pragmatisch tatsächlich, weil sie rechnen einfach, in wie vielen Jahren in Deutschland sie sich dann im Heimatland ein Haus kaufen können. Die meisten streben Immobilienbesitz an. Oder eben die Gründung eines Unternehmens. Und das sind einfach Entscheidungen von Menschen, die man ernst nehmen muss. Ja, und gut, die Straße, also ich denke auch, dass die Straße nicht das ist, was uns immer vermittelt wird, was die Straße ist. Es gibt den Hartgeldstrich, es gibt all das, ich will nichts beschönigen. Ich denke aber nicht, dass der Auslöser oder die Ursache von Missständen die Sexarbeit ist, sondern die Missstände sind ja strukturell gesellschaftlich bedingt. Also wenn du die Missstände in der Sexarbeit beheben willst, musst du eigentlich die Missstände in der Gesellschaft beheben. Also sprich Armut bekämpfen, bedingungsloses Grundeinkommen. Und wenn wir von jetzt gerade so Armutsprostitution in Deutschland sprechen und dann möglicherweise auch Menschenhandel, ja, also es gibt wohl Zahlen von 600 bis 800 Fällen pro Jahr Menschenhandel, die tatsächlich auch ins Tageslicht kommen. Und es gibt sicherlich auch noch einen Graubereich, aber was passiert mit diesen Frauen? Bekommen die jetzt aktuell ein Bleiberecht in Deutschland? Nein, bekommen sie nicht. Deshalb halte ich diese ganze Debatte auch für geheuchelt. es geht nicht darum, diesen armen, geschändeten Frauen hier auf einmal ein gutes, sicheres Leben zu ermöglichen. Das ist so ein vorgeschobenes Argument. Ich frage mich dann immer, wo sind quasi die Privilegien, die diese Frauen bekommen, nachdem sie wirklich vor dem deutschen Staat sich nochmal entblättert haben und dort ausgesagt haben? Warum kommen sie nicht in eine gute, neue, sichere Wohnsituation mit einem gesicherten Aufenthaltsstatus, mit der Möglichkeit, Deutsch zu lernen, irgendwie in sich in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren zu können? Dann würde ich sozusagen diesen Ansatz ehrlich finden, dass es in der ganzen Debatte jetzt um Sexarbeit und Straßenstrich und ach, wie schlimm das alles ist, dass es da wirklich um das Wohl der Frauen geht. Weil da gibt es so viele Maßnahmen, die man ergreifen könnte und die nicht ergriffen werden, die eigentlich auf der Hand liegen.
Da kommen wir direkt schon zum nächsten Punkt. Also wie sieht die politische Lage für SexarbeiterInnen zurzeit aus? Auch gerade für dich. Wir hatten da im Vorfeld auch schon drüber geredet, dass es da politisch gerade viele Umtriebe gibt, gerade von konservativer Seite. Das ja doch relativ offene und lockere Prostitutionsschutzgesetz in Deutschland, dem umzudrehen, dass es eben nicht mehr so locker ist. Was ist da zurzeit der Stand?
Der Stand ist folgender. Also vielleicht mal ein ganz kurzes Briefing. Es gab 2002 das Prostitutionsgesetz. Und das war ein gutes Gesetz, weil es nämlich erstmal die Prostitution ein bisschen auf Augenhöhe bringen sollte mit den anderen Berufen, Stigmata abbauen, es sollte versteuert werden können, Frauen sollten die Möglichkeit haben, sich zu versichern. Das war sozusagen ein erster Schritt in die richtige Richtung. Es hat dann 2015 sozusagen die Nachbesserung in Anführungsstrichen gegeben, das Prostituierten-Schutzgesetz, weil eben in Deutschland ein großer Markt dafür entstanden ist und ja, es gibt Missstände. Ja, das ist natürlich auch der Situation geschuldet, dass es ja eigentlich nur in Deutschland legal ist und in vielen unserer Nachbarländern weniger oder nicht. Und dadurch natürlich eine Konzentration auf den deutschen Markt auch stattfindet. Also sozusagen, wenn wir eine europäisch einheitlich geltende Gesetzgebung hätten, dann gäbe es ja auch nicht diese gewissen Verzerrungseffekte. Und was damals 2015 passiert ist, ist im Prinzip ein Schock, von dem wir alle uns gerade erst noch erholen. Nämlich, es wurde eine Registrierungspflicht eingeführt, die viele Frauen ablehnen, weil sie das wirklich einfach nicht können, aus einer persönlichen Situation. Aktuelles Beispiel. Das Finanzamt hat mir einen Brief nach Hause geschickt, wo einfach drin stand, sie gehen einem Prostitutionsgewerbe nach. Die können ja nicht wissen, wie ich meine Ehe führe. Was ist, wenn mein Ehemann einfach mal geistesabwesend diesen Brief öffnet und dann steht da dieser Satz und möglicherweise habe ich das bislang vor ihm irgendwie geheim gehalten und er glaubt, dass ich mit sonst was mein Teil zum Familieneinkommen beitrage. Das können die ja nicht wissen. Das heißt, also da müsste ja auch viel sensibler mit umgegangen werden. Und wie ich jetzt erfahren habe, ist diese Info auch jetzt zum Finanzamt durchgesickert durch diese Registrierungsstelle. Das ist wohl jetzt bei allen passiert mit einer großen Zeitverzögerung, also ein Jahr, nachdem wir uns alle registriert haben, kommt es jetzt auch mal bei den Finanzämtern an. Aber man merkt ja schon an solchen Beispielen, dass mit dieser Info nicht sensibel umgegangen wird. Und davor haben die Frauen halt Angst. Und das hat halt in der Folge zu einer, ja, sagen wir mal ganz blöd, Zweiklassengesellschaft unter den Prostituierten geführt. Es gibt die Angemeldeten und die Nicht-Angemeldeten. Und die Nicht-Angemeldeten sind dann hauptsächlich in diesem Kauf-mich-Escort-Bereich unterwegs. Und haben halt ständige Angst davor, aufgegriffen zu werden und können ganz viele auch gute Arbeitsorte nicht annehmen. So, also weiß ich, in Bordellen brauchst du diese Registrierung, in BDSM-Studios brauchst du diese Registrierung. Ich kenne sehr, sehr viele so freiberufliche Dominas, die eben nur auf Kauf mich unterwegs sind, weil sie sagen, ich würde so gerne in einem Studio arbeiten, aber ich kann nicht wegen dieser blöden Registrierung. Also das darf bei mir einfach unter keinen Umständen rauskommen. Ich möchte vielleicht nochmal Lehrerin werden oder irgendwas, wo das einfach wirklich nicht geht. Und es gab wirklich Beispiele, wo wir gemerkt haben, das bleibt nicht an Ort und Stelle. Also weiß ich, dieses Beispiel, was ich auch schon im Weiß-Interview genannt habe, dass eben eine Frau auf der Autobahn angehalten wird und der Polizist spricht sie einfach direkt auf ihren Beruf an und der Beifahrer dürfte halt nichts davon wissen. Ja, und dadurch ist dieses Misstrauen da und es konnten sich im Prinzip nur die anmelden, die sagen so, im Zweifel passiert mir nichts. Und wir haben dieses Gesetz schon für gescheitert befunden. Und jetzt ist im Prinzip, was jetzt im Raum schwebt, ist aber noch das viel, viel größere Damoklesschwert, wenn wir so wollen. Und zwar wird jetzt ja das schwedische Modell diskutiert, was in sehr, sehr vielen Ländern eingeführt wurde. Unter anderem eben auch solchen absoluten Saubermann-Demokratien wie Kanada. Ja, das ist immer sehr sozusagen sehr, sehr prägend, weil wir schauen natürlich auf solche Länder, wie machen die das? Ja. Und da wurde es eingeführt in Schweden, Skandinavien steht ja auch immer irgendwie für fortgeschrittene Länder, fortgeschrittene westliche Zivilisation, da schauen wir uns auch gerne was von ab. Und in all diesen Ländern gibt es inzwischen empirische Erhebungen, dass dieses schwedische Modell, also der Kriminalisierung von im Prinzip allen Leuten, die von einer Prostituierten profitieren, von dem natürlich dem Kunden, der sie buchen kann, bis hin aber auch zum Vermieter, zum Vermieter der Webseite, dem Hosting-Provider, bis hin zu den eigenen Kindern. Wenn die über 18 sind und Geld von ihren Eltern bekommen, die Sexarbeiter sind, können die kriminalisiert werden.
Was war denn die Motivation dahinter? Also hat man gehofft, dass man dadurch so diesen, den, was ich vorhin so böse Schmuddelbereich genannt habe, dadurch einfach austrocknet, dass jetzt die Leute dann einfach dann Angst bekommen und sich dann besser zusammenreißen müssen oder bessere Arbeitsbedingungen schaffen müssen? Also was war denn der Gedanke dahinter, zu sagen, wir kriminalisieren jetzt einfach alle, außer die Prostituierte? Das ist ja erstmal generell, also schlimmer wäre noch, wenn man auch noch die Prostitution an sich kriminalisiert hätte. Aber
in
das müsste.
In den USA ist es ja so. Und das Hester Foster zahlen ja die SexarbeiterInnen Strafe, wenn sie erwischt werden.
Ja gut, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, außer halt in diesem Punkt. Aber mit Sexualität und Amis ist es immer noch mal so eine ganz eigene Sache.
Jawohl, das spiegelt sich auch übrigens in sozialen Netzwerken, wo wir auch sehr, sehr geblockt werden. Also Facebook, Instagram, wir dürfen nicht Einnahmen für Sexarbeit auch über PayPal empfangen. Wenn das rauskommt, werden wir sofort geblockt. Google blockiert uns, also kommerzielle Einträge werden unter meinen ersten Google-Einträgen einfach nicht angezeigt von Google. Das heißt sozusagen, Google verhindert aktiv meine Werbung. Und Facebook und Instagram-Profile von Sexarbeitern werden reihenweise einfach über Nacht gesperrt. Und teilweise können die nicht mal neue Profile eröffnen, weil die sich die IP-Adresse gemerkt haben. Also da findet ja schon gerade von dem US-amerikanischen Raum eine ziemlich breite, eine Vorverurteilung, eine Blockade, eine Stigmatisierung, eine Kriminalisierung im Internet statt.
Ja, vor allem halt, also man sagt ja nicht umsonst das älteste Gewerbe der Welt, hat man sich nicht jetzt vielleicht auch mal dran gewöhnt? Also könnte man jetzt einfach mal akzeptieren, okay, es gibt einfach Prostitution, selbst wer damit nicht klarkommt, muss jetzt einfach das einfach mal schlucken und kann dann vielleicht einfach mal den Mund halten?
Ja, weißt du, das hat ja immer was mit Zeitgeist zu tun.
Weil der Zeitgeist ist doch gerade eigentlich, also gut, das ist wieder Berliner Blase und wir sind halt hier in so einer eigenen kleinen Welt. Ne?
Das ist die Berliner Blase. Also was ich beobachte vom Zeitgeist her, also gerade wenn du auch jetzt die größeren politischen Gegebenheiten mit heranziehst, also das Erstarken autoritärer Führer in der ganzen Welt, das ist ja eine reaktionäre Tendenz. Das ist ja so ein bisschen ein Zurückwollen in die Vergangenheit, ein Glorifizieren eines eigenen imaginierten goldenen Zeitalters, dass da eigentlich nie stattgefunden hat. Das heißt, ich sehe schon, dass sozusagen die 60er Jahre jetzt langsam ihrem Ende entgegengehen. Wir haben uns das alles erkämpft, ja, wir haben uns ganz, ganz viele tolle sexuelle Freiheiten erkämpft, auch viele Minderheiten haben ihre Rechte erkämpft. Und irgendwie stoppt das Ganze jetzt an der Sexarbeit und wir, also das ist sozusagen, finde ich, echt die Frontlinie der bürgerlichen Freiheit, die noch erkämpft werden muss. Also quasi, dass es okay ist, für Sex Geld zu nehmen. Und Sex zu verkaufen, das ist im Prinzip die nächste marginalisierte Minderheit, die sich einfach ihre Rechte freikämpfen muss. Was aber gesamtgesellschaftlich gerade schwierig wird, weil wir doch eher gerade in der Restaurationsphase uns befinden.
Das ist krass, dass du das auch in deinem Beruf halt dann sofort merkst. Ne? Also du kriegst natürlich dann aus der ersten Reihe dann sofort mit ab.
Na, wir bekommen es jetzt, also wir haben bislang in Deutschland noch ein bisschen Glück gehabt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern oder Ländern in der Welt, dass es überhaupt legal war. Aber wir bekommen jetzt momentan tatsächlich sehr viel Gegenwind. Das sind jetzt noch vereinzelte Stimmen, aber die machen sich halt immer hörbarer. Innerhalb der SPD-Fraktion gibt es eben diesen Landesverband Baden-Württemberg, wo das schwedische Modell jetzt schon befürwortet wurde. Die haben sich da dafür entschieden. Jetzt gibt es natürlich viele Landesverbände, die sich dagegen entscheiden. Das ist sehr erfreulich. Aber wir empfinden uns gerade tatsächlich an der Frontlinie bedrohter bürgerlicher Freiheiten, so kann man das sagen.
Das heißt, und CDU ist wahrscheinlich sowieso dagegen, das wäre zumindest mein Verdacht. Können wir jetzt nicht vorstellen, dass es von Grüne Linke kommt, da die Tendenz, Prostitution wieder einzuschränken.
Nein, Grüne Linke überhaupt nicht. Also die Grünen sind auch auf unserer Seite. Sogar die Grüne Jugend hat jetzt aktuell was veröffentlicht, einen Standpunkt dazu und also Rechte von SexarbeiterInnen stärken. Das ist jetzt ganz aktuell. Und auch aus der SPD kriegen wir sehr, sehr viel Fürsprache, also gerade auch, nachdem eben aus Baden-Württemberg dieser Vorstoß für das schwedische Modell kam, kam auch sofort der Widerstand. Landesverband Berlin, Schleswig-Holstein, haben sich schon dagegen ausgesprochen und einige Landesverbände wissen auch davon noch gar nichts. Das ist so ein bisschen, als ob jetzt das pietistische Baden-Württemberg versucht, den Diskurs so ein bisschen zu hijacken.
Ja, vielleicht ist es aber ein bisschen Aufmerksamkeit, vielleicht braucht die SPD mal wieder irgendwie Presse. Es gibt ja, die sind ja jetzt nicht so super gut gerade in Umfragen. Dann fühlt man sich vielleicht mit solchen komischen Tricks ein bisschen heraus.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es strategisch klug ist für die SPD, sich jetzt augenblicklich auf Sexarbeit einzuschießen, weil ich denke nicht, dass da in der einen oder in der anderen Richtung irgendwelche Wählerstimmen rauszuholen sind. Also egal, wie man sich jetzt entscheidet, ist es, glaube ich, nicht das Thema, was dann irgendwie so das Zündlein an der Waage wird für die Wahlentscheidung der Bürger.
Du gewinnst wahrscheinlich auch mit dem Thema wahrscheinlich auch nicht unbedingt eine Wahl. Also ich könnte mir sehr schwer vorstellen, dass das auf einmal wahlkampfentscheidendes Thema wird.
Nein, absolut nicht.
Mich interessiert nochmal dieses schwedische Modell. Was war da die, also es muss doch irgendeinen klugen Gedanken dahinter gegeben haben, ansonsten hätte man es ja nicht gemacht, jetzt unabhängig davon, ob er klug ist oder nicht. Aber es muss doch irgendeine Sinnhaftigkeit muss sich doch da am Anfang erstmal doch ergeben haben.
Also Schweden ist ja schon immer ein Land gewesen, was ein bisschen eine andere Moral hatte als uns, ja, als wir. Man spricht ja auch, das Land der Haferkekse und der schwedischen Gardinen und so weiter. Also da schwingt ja auch ein bisschen eine gewisse Piefigkeit mit. Und ich denke, wenn wir an den Kern schauen, ist es tatsächlich sowas von feministisches Gutbürgertum, das eben nicht sexpositiv ist, sondern eher das noch als einen Akt der Erniedrigung sieht, wenn eine Frau, wie ja immer so schön gesagt wird, sich verkaufen muss, tut sie ja nicht. Also es gibt einfach eine Strömung im Feminismus und die ist in Schweden sehr, sehr stark, die das sozusagen als zivilisatorischen Missstand begreift, dass es sowas wie die Sexarbeit gibt. Das ist, glaube ich, das moralische Postulat, was so ein bisschen dem zugrunde liegt.
Also eine wahrhaft emanzipierte Frau hat es gar nicht nötig, sich zu prostituieren, nach dem Motto.
Richtig, du hast es erfasst. Also der Grundgedanke ist, wenn eine Frau andere Optionen hätte, dann gibt es ja eigentlich keine Frau, die sich dann trotz besserer Alternativen freiwillig für die Sexarbeit entscheidet. Und das ist nicht wahr. Also das kann ich einfach aus eigener Perspektive komplett bestätigen. Ich hätte ganz viele andere Optionen gehabt und ich habe diesen Weg gewählt. Und ich kenne viele aus meiner Branche, die andere Qualifikationen erreicht haben und die sich freiwillig dafür entscheiden. Es ist auch eine sehr schöne Arbeit. Es kann eine schöne Arbeit sein. Ja. Nicht nur, aber kann.
Das würde mich jetzt interessieren. Also wann gab es schon mal Momente, wo du keinen Bock mehr hattest auf deinen Job? Wo du irgendwie auch dachtest, nee, das ist mir wieder zu grob hier alles und das will ich nicht mehr?
Nein.
Tja. Sicher, gar nicht, nie. Also noch nicht mal irgendwie, was ich Kunden gehabt, wo du merkst, so, oh nee, das war jetzt irgendwie nicht schön. Also was ich irgendwie Leute, die dann die es übertreiben, die eine Grenze nicht einhalten oder sowas.
Ja, sicher, aber das stellt ja dann nicht meinen Beruf als solches in Frage. Also ich kann das dann schon in dem Moment, wenn sowas passiert, dass jemand mit einer, wie ich es empfinde, so creepy Sexualität bei mir ankommt, kann ich das bei der Person auch belassen. Also ich kann kognitiv diese Abgrenzung vollziehen, dass ich einfach sage, das ist dem seine Energie, das ist seine Sexualität, ich lasse das bei dem. Und ich kann ja auch immer noch in der Situation entscheiden, wie viel Nähe lasse ich zu. Also es ist ja sozusagen, nur weil in meinem Profil steht, dass ich küsse, heißt das ja nicht, dass ich jeden küsse. Also diese Abgrenzungsmöglichkeiten sind mir in jedem Moment gegeben. Übrigens, in der Sexarbeit finde ich noch mehr als im Privaten. Also ich habe mich manchmal im Privaten weniger gut abgrenzen können, weil ja dann immer diese Ebene kommt, wir sind ja nur sozusagen um unserer selbst willen miteinander zusammen. Und da wiegen ja solche Kritikpunkte dann möglicherweise auch viel schwerer, als wenn es eine ganz, ganz klar eingehegte, abgegrenzte Dienstleistung ist und da gelten bestimmte Regeln und die kann man dann im Zweifel auch einfordern. Das fällt ja uns, das werden wir ja alle kennen, im Privaten ist das ja gar nicht immer so einfach, eben weil wir auch alle unsere Egos in die Waagschale werfen, wenn wir Sex haben mit anderen Menschen.
Nochmal zum Feminismus allgemein. Ich finde es spannend, dass es so diese zwei Strömungen gibt. Auf der einen Seite, ich gehe mal davon aus, dich auch als Feministin verstehst und sagst so, das ist für mich Teil auch des Feminismus, zu sagen, ich habe als Frau die Möglichkeit, jetzt für Geld einfach Sex zu haben und das ist einfach mein Beruf. Aber auf der anderen Seite aber auch diesen der sich ja dann wiederum auch Feminismus nennt, aber halt dann eben der Meinung ist, nein, das ist eigentlich, also wie ist da die Argumentation? Denken die, das ist einfach nicht in der Natur der Frau, sich zu prostituieren und Geld zu nehmen für Sexualität?
Ich glaube, es ist einfach grundsätzlich die Frage, bist du sexpositiv oder bist du sexnegativ? Und es gibt diese zwei Strömungen im Feminismus, die kann man ja auch mal ganz klar benennen. Das sind die SWERVs und die TERFs. Die SWERVs sind die Sexwork, wie nennt man das? Excluding Radical Feminists. Und TERFs sind die Trans-Excluding Radical Feminists. Ja? Also die würden im Zweifel Trans-Personen nicht die gleichen Rechte zugestehen wie echten Frauen. So. Und also das sind zwei sozusagen Unterströmungen des Hardcore-Feminismus. Und ja, ich denke, alles, was jetzt an Feminismus innerhalb der Sexarbeit läuft, versteht sich ganz ausdrücklich als Gegenentwurf dazu, nämlich als sexpositiven Feminismus, der eben sagt, nein, das ist ja nicht... Das ist ja kein Umstand, dass wir uns erniedrigen, nur weil wir Sex haben und Sex anbieten.
Oder mal so, also ich meine, aus der Sicht von einer Feministin, die halt sagt, so, das geht eigentlich gar nicht. Also die Sexnegative, wie du es ja gesagt hast, ist wahrscheinlich einfach das in der Realität oder einfach nicht vorstellbar, dass jemand so gerne Sex hat, dass er dafür einfach sagt, super, dann mache ich das jetzt einfach zu meinem Beruf. Oder einfach mal andersrum gedacht, kannst du dich da in jemanden hineinversetzen, für den Sex einfach überhaupt keine Bedeutung hat, der nahezu vielleicht sogar komplett asexuell ist?
Ja, selbstverständlich, weil ich hatte ja auch solche Phasen in meinem Leben. Also es ist ja jetzt nicht, ich bin ja kein Roboter und irgendwie dauernotgeil auf dem Sofa, also auch wenn natürlich wir gerne manchmal dieses Bild vermitteln von uns, klar. Aber natürlich, ich kenne auch Lebensabschnitte, in denen einfach Sexualität eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Also gerade wenn man viel geistig unterwegs ist, wenn man viele Texte liest, wenn man einfach andere Interessen gerade hat, auch die Energie vielleicht manchmal nicht ausreicht dafür, dann gibt es auch Phasen in meinem Leben, in dem Sex jetzt einfach nicht so die große Rolle spielt. Und klar, ich kann mich da reinversetzen und ich kann mir vorstellen, eben aus diesem Ding heraus, dass man sich ja immer identifiziert mit allem, was man hört. Ja? Wir haben diese Spiegelneuronen und irgendwie, wir können Dinge nur begreifen, weil wir uns identifizieren, weil wir uns selbst da gewissermaßen drin sehen. Ja. Da entsteht dieser Ekel, wenn da einfach so eine Ablehnung von Körperlichkeit, von Sexualität da ist. Und ja, das Problem ist wirklich, dass die Menschen immer von sich auf andere schließen. Und glauben, so wie es jetzt mir geht, so müsste es ja allen gehen. Ich empfinde unendlichen Ekel vor Schwänzen und vor Körperflüssigkeiten und all dem. Das muss doch eigentlich jedem so gehen.
Ja, oder dass sich einfach, glaube ich, Menschen nicht vorstellen können, dass eine Frau das aktiv, also sich natürlich da auf eine gewisse Art schon auch, glaube ich, erniedrigt. Oder das hast du ja auch mal gesagt, dass du das ja aber auch teilweise auch den Reiz findest, also halt wirklich nur als reines Sexobjekt betrachtet zu werden. Und ich glaube, wenn dieser Fetisch bei Leuten aber nicht vorhanden ist oder generell eine Neigung dazu, dann ist es nahezu unmöglich, dass die sich vorstellen können, dass diese Leistung einvernehmlich, freiwillig und gerne geschieht.
Naja, so, ich habe schon eine Diskursverschiebung wahrgenommen in den letzten Jahren, dass irgendwie der BDSM-Bereich langsam auch salonfähiger geworden ist. Natürlich auch durch solche Filme wie 50 Shades of Grey. Also auf einmal ist es ein bisschen Mainstream und Popkultur. Also haben jetzt, glaube ich, auch schon viele Leute mal ausprobiert, wie es mal ist, ein bisschen Spanking und so weiter.
Wie mal so Handschellen gekauft, so. Wow. Aufregend.
Ist ja alles in Ordnung. Also auch die zaghaftesten Annäherungsversuche an etwas, was so leicht außerhalb der Norm liegt, das sind doch komplett in Ordnung.
Ich würde noch so ein bisschen zur politischen Frage nochmal wieder zurückkommen. Also ich sag mal, aus meiner Sicht, was mich an diesem Prostitutionsschutzgesetz unglaublich genervt hat, dass es wieder nur die Frauen betrifft und die Männer halt, ja gut, die sind halt eben die Kunden. Also,
naja, angeblich ja nicht. Angeblich sollen ja die Kunden kriminalisiert werden.
Es wird ja jetzt auch nach dem neuen schwedischen Modell.
Ja, achso, du meinst jetzt das davor, das Prostituierten-Schutzgesetz von 2015.
Genau, also diesen ersten Vorstoß, wo es ja, glaube ich, dann auch, also du musst, glaube ich, ja seitdem auch dann, du musst, glaube ich, auch einen Geschlechtskrankheitentest, glaube ich, machen.
Nein? Nein, da bist du fehlinformiert. Nee.
Wunderbar, das fällt ein Stein vom Herzen. Ich dachte, das wäre damals auch beschlossen worden. Ich habe mich super aufgeregt damals.
Nein, also wir müssen einmal pro Jahr zu einer Gesundheitsberatung, weil ja angenommen wird, dass wir das nach einem Jahr auch wieder vergessen haben, müssen wir da jedes Jahr hin. Also die Registrierung alle 2 Jahre, Gesundheitsberatung einmal pro Jahr, weil länger kann dein Gedächtnis unmöglich halten. Und ich war jetzt vor 2 Wochen bei dieser Zwangsgesundheitsberatung.
Hast du was Neues gelernt?
Es ist cool abgelaufen, weil da saß eine wirklich total abgegessene, abgeklärte Sozialarbeiterin, die mir einfach in die Augen schaute und sagte, haben Sie Fragen? Und ich dann so nein. Und sie so, ja, ich sehe es ja auch, Sie kommen klar. Also ich möchte hier eigentlich niemanden zwangsberaten. Ich mache Ihnen jetzt hier Ihren Stempel und Sie können wieder gehen. Das ist die Situation in den Ämtern. Und das möchte ich jetzt einfach hier an dieser Stelle auch mal offenlegen. Das ist ein Scheitern. Ich meine, ich bin da an einem Vormittag extra hingefahren, um mir einen Stempel abzuholen. Also wozu dient jetzt diese Maßnahme bitte?
Naja, ich meine, gut, es kann ja sein, dass du verlernt hast, wie man Kondom benutzt in der Zeit. So, und du hättest dir nochmal fragen können, ob sie das vielleicht nochmal schnell beibringt.
Genau.
Wow. Also ich meine mich eben noch zu erinnern, dass es, vielleicht war das aber auch nur zur Debatte, das kann natürlich sein, dass aber auch überlegt wurde, dass Frauen oder die Prostituierten sich dann regelmäßig wieder auch testen lassen müssen. Wo ich nur gedacht habe, was ist das wieder für eine ungerechte Scheiße, warum nicht die Typen? Also ich bin tatsächlich der Meinung, wenn Frauen, also wie gesagt, das ist völlig legal, Frauen können sich prostituieren und die Typen, die zu einer Prostituierten gehen wollen, die müssen sich irgendwo zentral registrieren und alle 3 Monate einen Geschlechtskrankheitentest machen.
Nein,
und
bitte nicht. Nein, bitte nicht. Dann verlieren wir doch so viele Kunden. Nein.
Ja, nee, ist mir schon klar. Also das ist ja die ganz andere provokante Sicht. Aber ich
will keine 2 Klassen von Kunden.
Ja, aber ich meine, warum zum Beispiel wird es dann wieder immer nur den Frauen halt dann angelassen? Warum musst du jetzt zur Gesundheitsberatung? Warum muss halt nicht jemand, der sich als Freier, also jemand, der zu Prostituierten geht, warum braucht der nicht mal eine Gesundheitsberatung?
Ich glaube, der Hintergrund ist ja, dass diese Gesundheitsberatungen dazu dienen, dass man mal einen vertraulichen Rahmen schafft, in dem die möglicherweise von Zwang betroffen sind, dann herausgefiltert werden können. Das war der Grundgedanke dahinter, dass da eine geschulte Sozialarbeiterin sitzt. Da geht es schon darum, dieses Gesundheitswissen zu vermitteln, aber da geht es auch darum, ein bisschen rauszukriegen, na, so, ist da denn was? So. Und das ist natürlich gescheitert, weil selbst wenn es da so quasi Zwangverhältnisse mal geben sollte, also weiß ich, eine Beziehung, in dem der Mann halt sehr gut finanziell von den Einkünften seiner Frau lebt, die beiden sich aber lieben, ist das jetzt Zuhälterei? Ist es eine Liebesbeziehung, die einfach ein bisschen aus der Balance geraten ist? Was ist das? Das ist ein Graubereich. Du wirst doch an solche Situationen überhaupt nicht herankommen. Und es ist ja auch letztendlich, wenn es solche Überschneidungen mit dem Privaten gibt, also es gibt ja viele Beziehungen, die auf Ausbeutung beruhen. Ja, auch nicht nur im Zusammenhang mit der Sexarbeit. Also wenn wir an den ganzen Bereich häuslicher Gewalt denken oder Unterschieden in dem, was man in der Hausarbeit leisten muss zu Hause. Ja, also was Frauen in der Hausarbeit leisten, was Männer in der Hausarbeit leisten. Also das Problem struktureller Ungleichheit in der Ehe ist ja jetzt nicht auf Sexarbeitsverhältnisse begrenzt. Und du kommst an solche Konstellationen nicht ran. Du kommst an sowas einfach nicht ran, in so einem Beratungsgespräch. Deshalb denke ich, ist es gescheitert, wenn das unter Zwang erfolgt. Und es ist ja auch nur ein Bruchteil der Frauen angemeldet.
Was würdest du, also was wären Maßnahmen, die du sinnvoll fändest? Angenommen, du wärst jetzt Prostitutionsschutzbeauftragte und könntest Maßnahmen sofort beschließen. Was würdest du machen?
Also, erstmal eine flächendeckende Dekriminalisierung. Das bedeutet auch Abschaffung der Sperrgebiete. Ja, momentan haben wir in Deutschland auch noch Sperrgebiete. Das heißt, in kleinen Städten kann es schon mal vorkommen, dass die gesamte Innenstadt für dich eigentlich offiziell kein Arbeitsort sein darf. Ja, weil es gibt eine sogenannte Sperrgebietsverordnung, da gibt es halt eine gewisse Mindestabstandsregelung zu Schulen, Krankenhäusern, Orten, wo man
Sexarbeit... Kirchen.
Kirchen, selbstverständlich. Ich habe es vergessen, ja klar, Kirchen. Orten, in denen man Sexarbeit nicht in der Nähe wissen möchte und es kann bei kleinen Städten dann schon mal eng werden. So, das gehört abgeschafft. Dekriminalisierung, also das heißt, keinerlei Strafandrohungen, einfach Straffreiheit für die Frauen, freiwillige Beratungsangebote, flächendeckend in Deutschland. Also freiwillig heißt Beratungsstellen vor Ort, Selbsthilfegruppen, dafür, dass da auch Geld bereitgestellt wird. Ausbildungsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten, Spezialisierungsmöglichkeiten, Deutschkurse für Migrantinnen, bedingungsloses Bleiberecht für Opfer von Menschenhandel, die eben sozusagen ausgesagt haben vor dem deutschen Staat. Bekämpfung von Armut, bessere Aufstellung von alleinerziehenden Müttern, ja, weil das sind alles Faktoren, die vielleicht ein unfreiwilliges, wie es immer so gesagt wird, Hineinschlittern in die Sexarbeit begünstigt. Ja, also ich denke so, um die Sexarbeit zu verhindern, die wir nicht wollen, müssen wir eigentlich die Armut bekämpfen.
Das ist dann schon mal echt viel zu tun als Prostitutionsschutzbeauftragte, aber da ist auf jeden Fall schon so ein paar Bereiche immer angerissen, die dann wahrscheinlich darüber hinausgehen.
Ja, ich habe ja sehr, sehr viele gangbare Wege genannt. Also.
Absolut, ja.
Ja, vielleicht noch zu ergänzen wäre Gleichstellung eben mit anderen Berufen, freien Berufen. Das würde dann eben auch bessere Versicherungsmöglichkeiten gewährleisten. Und letztendlich das Allerwichtigste ist eine Entstigmatisierung des Berufes. Also, dass wir endlich diesen Beruf gleichsetzen mit anderen sozial wertvollen Tätigkeiten. Also, Krankenpfleger sind jetzt vielleicht nicht gut bezahlt, Altenpfleger sind nicht gut bezahlt, aber sie genießen doch eine gewisse gesellschaftliche Wertschätzung. Alle würden unterschreiben, das ist was Wertvolles, das brauchen wir. Und ich finde, die gleiche Art Wertschätzung bräuchten wir auch für die Sexarbeit. Dass wir einfach sagen, das gibt Bedürfnisse in unserer Gesellschaft, die werden immer da sein. Und eigentlich für jedes noch so kleine Bedürfnis schaffen wir immer Abhilfe. Da gibt es immer Dienstleister, ja? Also vom Nagelstudio bis hin zum Coach, was auch immer.
Nagelstudio ist natürlich jetzt sehr witzig auch noch.
Also es ist für mich einfach ein marginales Bedürfnis, würde ich sagen. Aber wir schaffen Abhilfe für alle diese menschlichen Bedürfnisse. Nur Sex, was ja so etwas Basales ist, da darf es keine Bedürfnisbefriedigung geben in Form von Dienstleistungen. Das finde ich, also dass man diese Akzeptanz schafft, doch, das darf es geben. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Beitrag auch zum gesellschaftlichen Leben, den die Frauen da leisten. Also auch zur Befriedung der Gesellschaft, ja, so zur, zum Wellbeing. Also das, man kann das ja auch mal positiv framen. Also Sex tut uns allen gut. Und unverklemmte, gelebte Sexualität tut gut. Das heißt sozusagen, die Sexarbeit selbst ist nicht das Problem, sondern die Umstände. Und die kann man auf jeden Fall optimieren.
Was könntest oder was würdest du jetzt sag mal, an meine Hörer, also die männlichen Hörer, mitgeben? Was ist wichtig im einfach nur in der Wahrnehmung von Prostitution und Sexarbeit?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist mir zu sagen, kein Mensch auf dieser Welt verdient Stigma, für egal was er tut. Es gibt einfach keinen Menschen, der durch seine Tätigkeit seine Würde verliert. Also ob du auf der Straße stehst, ob du wirklich ein hartes Leben hast, vielleicht unter widrigsten Umständen groß geworden bist, egal was dir widerfahren ist im Leben, ich finde, das 21. Jahrhundert ist für mich dazu da, sämtliche Stigmata zu eliminieren und zu sagen, wir sind alle okay, wie wir sind. Es gibt für jedes Leben Gründe, es gibt immer eine gewisse Folgerichtigkeit in jedem Leben, warum derjenige das geworden ist, was er geworden ist und sich diese Entscheidungen gefällt hat für sich. Und ich denke, wir sind eigentlich so weit. Also ich denke, wir sind an einem Grad von Aufklärung angelangt, in dem wir eigentlich, wenn wir mal logisch denken, dieses Recht auf so sein zu dürfen, wie wir wirklich sind, dass wir das eigentlich wirklich bedingungslos jedem Menschen zugestehen müssten. Das wäre im Prinzip sozusagen die wirkliche Realisierung von all den Werten, die wir mal auch in der Französischen Revolution, in der Aufklärung mal postuliert haben, die ja bis heute eigentlich nicht vollständig eingelöst wurden.
Was würdest du meinen weiblichen Hörerinnen raten? Also gerade auch nicht im Umgang. Das war
nicht so sehr an die Männer adressiert, merke ich gerade.
Ich glaube, das war schon okay. Also ich glaube, dass es für viele schon noch erstmal ein Schritt ist, zu sagen, ich habe jetzt einfach mal kein Vorurteil. Oder gut, ich habe ein Vorurteil, aber ich scheiß da jetzt drauf und versuche damit locker umzugehen. Ich glaube, es ist für viele schon echt eine Überwindung erstmal. Aber was rätst du meinen weiblichen Hörerinnen? Gerade auch vielleicht in dem Hinblick, dass sie, also was ich, wenn ich jetzt die Hörerin habe, die auch überlegen oder zumindest es schon mal angedacht haben, du meinst ja auch, dass wahrscheinlich jede Frau schon mal zumindest drüber nachgedacht hat, sich zu prostituieren. Was würdest du denen raten, erstmal mit diesem Gedanken umzugehen oder vielleicht auch sich da vielleicht auch von einem Stigma zu lösen? Was wären da so deine Tipps?
Ich finde es ganz, 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 ganz schwierig, in dieser Hinsicht was zu raten. Also das ist eine sehr intime Entscheidung, die Entscheidung für die Sexarbeit. Ich glaube, man muss sich auch wirklich im Klaren darüber sein, dass es kann folgenlos bleiben, muss aber nicht. Und ich glaube, das Wichtigste wäre, wenn man da einsteigt, dass man im Zweifel bereit wäre, vor sich selbst und vor der Welt dafür einzustehen. Und das im Grunde seines Herzens selbst nicht schlimm findet. Ja, weil also mit diesem Selbstbild könnte man doch ansonsten auch wirklich nur schwer leben. Also irgendwie, ich habe da was gemacht, wirklich nur aus diesen und diesen Gründen. Also, dass es eine weitreichende Entscheidung ist, glaube ich, das ist auch jeder Frau fast intuitiv klar.
Was meinst du genau mit folgenlos? Also folgenlos im Sinne, dass du halt einen gewissen gesellschaftlichen Status erstmal hast und den vielleicht auch unter Umständen nicht mehr los wirst? Also, oder was meinst du genau mit, was sind die Folgen, die die Prostitution haben kann oder zumindest der Gedanke daran?
Also schau mal, die wenigsten sind doch 100% geoutet. Ich selbst ja, ich nicht. Also es gibt ja einfach ein Umfeld von mir, das es weiß und es gibt einen Bereich, der es nicht weiß. Das heißt sozusagen, die Gefahr eines Outings besteht ja immer. Die besteht ja eigentlich bis zuletzt. Ja? Es gibt ja immer sozusagen diese Trennlinie zwischen wer weiß es nicht. Und dass man sozusagen im Zweifel zu sich selbst stehen kann, im Falle eines Outings, einfach zu sagen, ja, das bin ich. Und es gibt auch überhaupt keinen Grund, warum ich mich dafür schämen müsste.
Ich habe gerade erst überlegt, warum, also natürlich habe ich bestimmt auch Vorurteile. Ich glaube, jeder Mensch hat Vorurteile, egal wie man es dreht und wendet. Aber ich war einfach immer viel zu neugierig, als dass ich den dann, als dass ich das dann über, also, überhand nehmen lassen. Also wenn mir jetzt jemand in meinem privaten Umfeld erzählt hätte, ich prostituiere mich, wäre ich vielleicht erstmal so, what the fuck? Aber dann hätte ich erstmal 1000 Fragen gehabt,
die mich
jetzt. Ja, genau, warum? Also ich glaube, du bist auch die erste Sexworkerin, mit der ich richtig rede, im Sinne von, du gehst diesem Beruf nach.
Das glaube ich übrigens nicht.
Nee, wahrscheinlich habe ich schon mal mit Leuten geredet, aber sie haben.
Ich habe mit Sexworkern geredet, ohne zu wissen, dass sie Sexworker sind.
Ja, aber dann haben wir auf jeden Fall nicht über diesen Beruf geredet. Oder zumindest in dem Sinne, hey, ich bin übrigens Prostituierte und dann. Also, wie gesagt, deswegen. Ja, Stigmata sind ja erst, also gut, die Stigmata sind scheiße, die Vorurteile sind, glaube ich, erstmal nicht schlimm. Ich glaube, die Vorurteile kann man, damit kann man umgehen und sich einfach sagen, okay, ich habe das blöde Vorurteil, gut, dann scheiße ich da jetzt drauf und überwinde das. Also das ist ja letztendlich der Weg.
Genau, also ich denke, das ist auch, das ist tatsächlich auch ein Weg, den man selber gehen kann, ein Weg der Emanzipation auch noch innerhalb dieses Berufes. Also ich denke auch, dass es da bei mir verschiedene Etappen gab. Verschiedene Abschnitte, dass ich einfach da vielleicht am Anfang noch nicht so offen dazu stehen hätte können wie jetzt. Es macht ja auch einen Unterschied irgendwie, ob du Anfang 20 bist und im Prinzip deine ganze Biografie noch vor dir hast. Da ist ja im Prinzip sozusagen die Geschichte noch nicht auserzählt. Wird das was oder wird das nichts? Mit Anfang 30 und, glaube ich, einer relativ gut situierten Lebenssituation braucht man sich dann nicht mehr anhören, du hast dein Leben verfehlt. Das ist eine andere ja, das ist eine andere Basis, ganz einfach.
Wir wollen so ein bisschen zum Schluss kommen, oder wir sind eigentlich praktisch schon so in so einem Schlusswortmodus, finde ich. Jetzt würde mich halt eben nur noch interessieren, so ein bisschen so der Zukunftsaspekt der Prostitution, weil ich glaube, das ist schon noch irgendwie doch ein Problem, dass das ja immer gewissermaßen ein Job auf Zeit ist, beziehungsweise sich wahrscheinlich dann irgendwie auch im hohen Alter dann zumindest ist einfach sich schwieriger gestaltet, weil der Markt natürlich dann einfach nach einfach eher wahrscheinlich immer eher auf Jüngere aus ist. Ist das ein Vorurteil, was ich jetzt hier so droppe, was schon stimmt, oder wo du mir gleich wieder links, rechts eins mitgibst?
Ist es so, dass man auch in der Sexarbeit alt werden kann? Es gibt ja auch die Sexualbegleitung. Das ist ein Angebot, was sich dann eben an ältere und behinderte Menschen richtet oder Menschen mit Behinderungen. Und in diesem Bereich weiß ich, dass das viele ältere Dienstleisterinnen sind, wo es eben jetzt wirklich nicht auf, also es kommt bei solchen Situationen nicht auf das feste Bindegewebe an, es kommt auf Einfühlsamkeit an, darauf wirklich Menschen Nähe zu spenden, da zu sein, empathisch zu sein. Das wäre ein Weg, den ich mir auch schon mal überlegt habe fürs Alter. Das andere wäre die Spezialisierung.
Ich muss kurz nachhaken. Es geht konkret darum, dass halt, sag mal, besonders alte oder auch behinderte Menschen, die wahrscheinlich dann ein sehr schwieriges Verhältnis zur Sexualität haben, vielleicht auch noch nie Erfahrung hatten, dass denen sozusagen dann jemand beiseite gestellt wird, der sie da ganz behutsam ranführt. Habe ich es richtig verstanden?
Es sind, also gerade im Fall von Menschen mit Behinderung, ist es oft der einzige Weg, auf dem diese Menschen überhaupt an sexuelle Erfahrungen herankommen können. Und hat dadurch auch sehr, sehr viele Überschneidungen mit der Sozialarbeit oder mit der Altenpflege. Also viele dieser Frauen, die das machen, sind auch gelernte Krankenschwestern, Krankenpflegerinnen. Und ja, es ist sozusagen eine Form der Spezialisierung. Eine andere Form, also ein anderer Weg wäre einfach Spezialisierung, also mit zunehmendem Alter vielleicht für sich selber herauszukristallisieren, was ist mein Alleinstellungsmerkmal, was macht mich aus, was kann ich möglicherweise besonders gut, zieht es mich in den Kinky-Bereich, möchte ich BDSM ausprobieren, möchte ich vielleicht mich im Bereich Tantra-Massage ausprobieren und da Skills erwerben. Also es gibt ja einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch in der Sexualität viel zu lernen. Und wir plädieren deshalb ja auch, ich bin im Berufsverband übrigens, wir plädieren dafür, dass es Ausbildungsangebote gibt und Weiterbildungsangebote, damit eben genau das nicht passiert, was du vorhin auch in Bezug auf die Pornobranche einmal mir erzählt hast, dass das eben immer relativ schnell so ein Wechsel stattfindet, immer wieder jüngere Gesichter, die ran müssen. Also in der Sexarbeit, kann ich bestätigen, ist es weniger so. Also das ist ja nicht so, dass du auf einmal von einem Tag auf den anderen nicht mehr fuckable bist, sondern da gibt's ja einfach, es verändert sich und auch deine ganze Figur, was du nach außen transportierst, das verändert sich im Laufe des Lebens, aber du verlierst ja nicht auf einmal deine Erotik oder hörst auf, eben ein erotisches, anziehendes Wesen zu sein. Mhm.
Könnte ich mir aber vorstellen, dass das wahrscheinlich so für viele der absolute Tabubruch ist. Also Behinderung und Sexualität, glaube ich, da sind viele wahrscheinlich doch ganz froh, dass sie sich damit noch nie auseinandergesetzt haben. Aber natürlich hat auch ein behinderter Mensch einen sexuellen Drang und ein sexuelles Bedürfnis. Was glaubst du, ist das schon so weit, dass man da einen offiziellen Weg gehen kann? Und was ich jetzt an Behindertenheime herantritt nach dem Motto, ich biete diese Dienste an, überlegt's euch, quatscht euch intern ab aber ich könnte mir vorstellen, dass man dann auch auf ganz große Ablehnung erstmal stößt, an ganz vielen Stellen.
Sehr oft ist es schwierig mit dieser Sperrgebietsverordnung tatsächlich, weil diese Einrichtungen sich sehr, sehr oft in einem Sperrgebiet befinden und die Dienstleisterinnen deshalb gar nicht zugelassen werden können.
Glaubst du, da sind wir schon so weit, dass das einfach funktioniert? Dass da die Menschen entspannt sind und sich das okay finden, dass ein Behinderter jetzt die Dienste von einer Prostituierten in Anspruch nimmt? Also ich könnte mir vorstellen, dass das für viele so, das ist jetzt dann sozusagen die völlige Ausgeburt der Hölle.
Nein, also von den Einrichtungen selbst, es ist ja allen bekannt, dass dieses Bedürfnis da ist, dass das besteht. Und dass auch viele dieser Begleiterscheinungen, die eben Menschen mit Behinderung haben, Sachen, die dann irgendwie immer so psychisch interpretiert werden oder als, ja, der muckt mal wieder rum. Also viele, die mit den engeren Umgang haben, wissen eigentlich, die Wurzel all dessen könnte behoben werden, wenn der Mensch einfach intime Erfahrungen hat und mal berührt wird. Das ist, glaube ich, ziemlich bekannt. Also, dass das wirklich ein großes Problem ist, dass für viele dieser Menschen, die es schwer haben, eh schon schwer haben im Leben, eben Sexualität ein Riesenproblem ist. Und von der Seite der Betreuer erleben wir, also ich habe mich jetzt noch nicht persönlich damit vertraut gemacht, aber mal was davon gehört, höre ich immer wieder, ja, dass die Nachfrage ist riesig. Sie wollen eigentlich, dass das mehr möglich ist. Das ist, also in Holland gibt es da, glaube ich, sogar schon staatliche Zuschüsse. Da sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt. Aber die Sexualbegleitung in Deutschland hat sich auch in den letzten Jahren besser vernetzt, besser organisiert. Das Angebot ist größer geworden und auch die gesellschaftliche Akzeptanz.
Hast du generell gerade das Gefühl, Sexualität bzw. insbesondere Prostitution ist auf einem guten Weg in Deutschland? Oder hast du gerade das Gefühl, es dreht sich gerade in eine unschöne Richtung?
Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Wir sind mittendrin in diesem Prozess. Jetzt im Dezember ist der SPD-Parteitag. Das ist sozusagen die nächste Richtungsentscheidung. Und also wir vom Berufsverband versuchen natürlich momentan alles Menschenmögliche, um unsere Stimme in den Diskurs einzubringen. Und einfach zu sagen, es gibt wahnsinnig viele von uns. Und es gibt wahnsinnig viele Menschen, die das gerne und freiwillig tun. Und es kann nicht sein, dass eine Gesetzgebung übergestülpt wird, die uns alle kriminalisiert und ein Pauschalurteil abgibt. Es ist nicht zu viel verlangt, dass man wirklich differenziert zwischen den einzelnen Phänomenen Menschenhandel, Armutsprostitution und eben freiwilliger Prostitution. Und wir wissen wirklich nicht, wie es ausgeht. Das ist in den nächsten Jahren noch alles offen. Wir sehen momentan gute Chancen, weil wir gerade in den letzten Wochen sehr, sehr viel Zuspruch bekommen haben in sozialen Netzwerken, eben von den Grünen, von der Linken sowieso. Und jetzt auch zunehmend SPD-Landesverbände, die eben Stellung beziehen und sagen, nein, wir sind eigentlich eine Arbeiterpartei und das sind ja genau die Menschen, für die wir uns eigentlich einsetzen müssen und deren Rechte wir stärken müssen.
Was mit der FDP? Ich meine, das ist ja die Partei der Selbstständigen und die ja, also ich bin jetzt persönlich zum Beispiel kein großer Freund der FDP, aber merke, dass es die bürgerliche Partei ist, mit der ich doch am ehesten die Überschneidungspunkte habe, gerade was so individuelle Freiheit angeht. Wie stehen die da zur Prostitution?
Die äußern sich nicht so in diesem Diskurs gerade, weil es ist ja auch einfach nicht ihr Thema, aber die sind natürlich im Zweifel immer bereit, eben wie du gerade schon genannt hast, für Bürgerrechte, für Freiheit einzutreten. Und ich glaube, die würden sich jetzt nicht ins Lager der Befürworter gesellen, allein schon vielleicht wegen den Steuereinnahmen, die dem Staat entgehen. Das macht ja irgendwie alles rational auch gar keinen Sinn.
Ja gut, aber dann steht ja eigentlich CDU und AfD alleine da.
Nee, also wenn die SPD jetzt kippt, dann nicht.
Also sagen wir mal Olaf Scholz, Clara Geiwitz oder dann eher Esken Novabo. Was glaubst du, was wäre da die richtige Besetzung, zumindest jetzt für dein Thema?
Also die soeben genannten haben sich ja zum Thema Sexarbeit noch nicht geäußert. Das heißt, wir können da nur mutmaßen. Also ich habe in der SPD in letzter Zeit beobachtet, dass gerne auch mal so Meinungen ausprobiert werden. Also dass so zum Beispiel so ein Karl Lauterbach sich da einfach mal kurz hinstellt und sagt, ja, Sexarbeit ist ganz schlimm und ich befürworte jetzt auch das schwedische Modell. Und den fand ich eigentlich cool, den mochte ich. Also ich habe auch seine Beiträge auch verfolgt, der ist auch sehr, sehr so einer, der Klimawandel, also Maßnahmenbefürworter in der Partei, den fand ich gut. Und dann stellt er sich so hin und probiert einfach mal so eine Meinung über Sexarbeit aus, wo er sich vielleicht mal gerade vor 2 Stunden kurz was zu durchgelesen hat. Und was ich beobachte ist, natürlich merken diese Leute dann auch, wie das ankommt in sozialen Netzwerken. Also wir erheben schon Einspruch und sagen dann, das gefällt uns nicht und sie haben sich da nicht sauber informiert. Das kann ja wohl nicht der Standpunkt der SPD sein, die Rechte von Arbeitern zu schwächen. Und schauen Sie sich mal die Evidenzen aus diesen Ländern an. Also alle empirischen Studien weisen ja darauf hin, dass das schwedische Modell eigentlich zu mehr prekären Lebenssituationen geführt hat für Sexarbeiter.
Wie kann jetzt jemand wie ich, der sich weder selbst prostituiert noch aktiv Prostitution nutzt, wie kann der euch trotzdem unterstützen? Gibt es da eine Möglichkeit? Das wäre doch ein guter Austausch auch noch für meine Hörer und Hörerinnen.
Ja, also erstens, hört Sexarbeitern zu. Sprecht nicht über sie, sprecht mit ihnen. Und seid offen, lehnt es nicht von vornherein ab. Ich finde, dass jede Lebensentscheidung, egal wie abwegig sie uns von außen erscheinen mag, erstmal Respekt verdient. Und überdenkt eure eigenen Vorurteile. Und wenn ihr zu dem Standpunkt gefunden habt, ja, eigentlich sind wir als Gesellschaft so weit, dass wir uns diese Freiheit wirklich zutrauen wollen. Wir können erwachsene Menschen zutrauen, dass sie frei über ihre Sexualität verfügen können. Wir halten erwachsene Menschen für erwachsen genug, diese Entscheidung zu treffen. Wenn ihr dann diesen Standpunkt gefunden habt, dann redet darüber, normalisiert es. Sagt, es ist eine Arbeit, es ist nicht eine Arbeit wie jede andere, aber sie verdient Respekt wie jede andere. Und was ihr ganz konkret tun könnt, also auf Twitter kann man uns immer sehr supporten, indem man unsere Beiträge teilt. Wir haben jetzt zum Beispiel demnächst eine große Fotoshooting-Aktion, die kommt demnächst raus. Wir machen eine Medienkampagne für die sozialen Netzwerke, wo wir haben ein politisches Fotoshooting gemacht. Wenn das rauskommt, liked unseren Beitrag. Tweetet ihn, retweetet ihn. Das hilft uns total weiter. Wir versuchen momentan wirklich Reichweite zu generieren und effektiv zu verhindern, dass dieses unsägliche Gesetz nach Deutschland kommt. Und jeder, der einfach sagt, ja, aus einer feministischen Perspektive heraus setze ich mich für die Rechte von Sexarbeitern ein. Jeder Mensch, der das äußert, der hilft uns.
Ich hab's verstanden. Support your local sex worker. Dann,
ein Schlusswort noch.
Ja, bitte, bitte.
Sexworker da draußen, die ihr das hier hört, bitte tretet in den Berufsverband ein, denn wir versuchen gerade eine schlagkräftige Lobbybewegung für die Sexarbeit in Deutschland zu werden. Und ich sage ganz bewusst Lobby, weil uns wird das immer so um die Ohren gehauen von wegen, ihr seid ja nur die Betreiber, Mafia, Lobby, was auch immer. Nein, sind wir nicht. Wir sind Prostituierte genau wie ihr. Und wir wollen einfach momentan uns Gehör verschaffen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir so viele von uns wie möglich repräsentieren, dass wir auch einfach unterschiedlich sind. Also ob ihr auf der Straße arbeitet, ob ihr im Bordell arbeitet, ob ihr nur über Kauf mich arbeitet, ob ihr im High-Class-Sektor arbeitet, lasst uns eine schlagkräftige Lobby bilden. Wir brauchen eine Lobby. Wir Sexarbeitende brauchen eine Lobby. Deshalb werdet Mitglied im Berufsverband.
Kann ich da auch Mitglied werden, obwohl ich kein Sexworker bin?
Ja, selbstverständlich. Ja,
perfekt.
Sympathisanten auch. Jederzeit willkommen.
Trag mich sofort ein. Ah ja, tausend Dank. Das war super schön. Vielen lieben Dank.
Ja, ich danke dir auch.